Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute freuen wir uns sehr, in einer besonderen Folge den Wissenschaftsjournalisten Peter Spork als Gast zu begrüßen. Ihm gelingt es wundervoll, die kompliziertesten Zusammenhänge so bildhaft darzustellen, dass auch Laien sie begreifen. Eva, leg los.
Hallo lieber Peter, wir freuen uns alle wahnsinnig und fühlen uns auch sehr geehrt, dass du heute dabei bist. Wir haben natürlich alle dein Buch verschlungen, die Epigenetik des Hundes von Dr. Peter Spork. Für mich persönlich war es bahnbrechend und gleichzeitig eine Bestätigung von vielem, was ich schon irgendwie immer vermutet und gedacht habe, aber einfach nie wirklich fachlich bestätigt bekommen habe. Und es ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch. Ich möchte noch gleich zu Beginn eine Stelle zitieren, die uns auch sehr beeindruckt hat. Diese war: Hören Sie auf, immer nur verändern zu wollen, wie Ihre Hunde sind. Ändern Sie optimal, wie Ihre Hunde leben. Ändern Sie erstmal, wie Ihre Hunde leben. Optimieren Sie die Umweltbedingungen für Ihre Hunde. Da können Sie so unglaublich viel erreichen. Und ganz genauso ist es. Und deswegen, lieber Peter, wir duzen uns. Lieber Peter, wir würden dich jetzt einfach bitten, erzähl uns was über dich, über dein Buch und vor allem über dein neuestes Werk.
Vielen Dank, Eva. Danke auch für das Lob meines Buches. Es freut mich total, dass es euch so gefällt. Und danke, dass ich hier bei eurem Podcast zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr drauf. Ja, wer bin ich? Ich bin Biologe, ich bin Wissenschaftsautor. Ich arbeite seit über 30 Jahren als Wissenschaftsjournalist, schreibe für viele Zeitungen und Magazine und schreibe inzwischen seit fast 30 Jahren auch Bücher und halte Vorträge. Ganz selten trete ich auch mal im Fernsehen auf oder gebe Radiointerviews. Also manche haben mich vielleicht auch schon mal gesehen oder gehört. Als Biologe habe ich mich tatsächlich immer vor allem für Neurobiologie und Hirnforschung interessiert und später aber auch für Genetik und Molekularbiologie. Und meine ersten Bücher haben sich viel mit Schlaf und der inneren Uhr des Menschen beschäftigt. Dann kam aber das Thema plötzlich auf, das mich seitdem nicht mehr loslässt, nämlich die Epigenetik, über die wir heute ja auch reden werden. Epigenetik heißt so viel wie Neben- oder Zusatzgenetik. Und ich habe tatsächlich im Jahr 2009 das weltweit erste populärwissenschaftliche Buch zur Epigenetik veröffentlicht. Der zweite Code hieß das damals. Das kann man sogar heute noch kaufen, ist immer noch lieferbar, ist gerade eine neue Auflage erschienen. Und seitdem werde ich immer wieder angefragt für Vorträge zur Epigenetik und alle wollen immer von mir wissen, was ist es eigentlich? Und relativ schnell sogar kamen auch Hundezüchtende und Hundetrainierende auf mich zu und haben gesagt, erklär uns doch mal die Epigenetik. Die scheint für uns mit den Hunden sehr wichtig zu sein, weil ich glaube, darüber reden wir heute noch viel. Ich will jetzt auch nicht so vorgreifen. Und so bin ich in diese Hundeszene reingerutscht. Ich habe von Hunden überhaupt keine Ahnung. Als Kind hatte ich einen Hund, den habe ich total lieb gehabt, aber ich verstehe von Hunden nichts. Da müsst ihr mir alles Mögliche erklären. Aber ich verstehe halt sehr, sehr viel von Epigenetik. Und das war eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Jetzt seit inzwischen 15, fast 20 Jahren halte ich Vorträge für Hundemenschen, gebe Workshops und wir diskutieren darüber, was diese Wissenschaft der Epigenetik eigentlich für die Hundewelt bedeutet. Und anfangs gab es praktisch überhaupt keine Studien mit Hunden und über Hunde, also die speziell die Epigenetik von Hunden erforscht haben. Und ich wurde zwar von Anfang an gefragt, willst du nicht auch mal ein Buch zur Epigenetik von Hunden schreiben? Ich habe gesagt, nein, es gibt ja nichts. Wissenschaftlich gibt es dazu nichts. Und das ist das gleiche Buch wie Epigenetik zu Menschen. Und ihr müsst halt das Buch lesen und das übertragen, was ihr denkt, was da für Hunde wichtig sein könnte. Und in den letzten 4, 5 Jahren hat sich das tatsächlich geändert. Es gibt immer mehr Studien, und die sich auch mit der Epigenetik des Hundes beschäftigen. Es gibt immer mehr, ja, wirklich wissenschaftlich fundierte, konkrete Aussagen, die man zur Epigenetik des Hundes treffen kann. Und genau im richtigen Moment kam dann irgendwie der Kosmos Verlag und hat mich gefragt, wollen Sie nicht ein Buch zur Epigenetik des Hundes machen? Das waren die 10., die mich das gefragt haben, aber sie haben es im richtigen Moment gemacht und da habe ich gleich zugeschlagen und jetzt ist dieses Buch halt draußen Und ja, ich habe so das Gefühl, dass die Hundewelt anfängt, jetzt noch mehr sich des Themas anzunehmen. Und ich habe das Gefühl, dass die Hundewelt tatsächlich anfängt, sich wirklich zu verändern. Wobei ich gleich vorweg sagen will, ich war nicht der Erste, der über die Epigenetik des Hundes geredet hat. Also es gab schon Verhaltensbiologen, die haben schon vor 20, 30 Jahren gesagt, die Genregulation ist wichtig. Da war halt nur die Epigenetik noch nicht so gut erforscht. Und ich bin halt jetzt der, der sich mit der Epigenetik so gut auskennt und stehe jetzt sozusagen da vorne an und ernte natürlich auch sehr, sehr viel, was andere vor mir, Verhaltensbiologen, auch schon im Umgang mit Hunden herausgefunden haben. Und deshalb möchte ich nicht falsch verstanden werden, dass ich jetzt meine, ich mache jetzt die Hundewelt glücklich und bin der Einzige, der da erzählt, wie es ist, sondern ich sehe mich da wirklich mehr wie ein Dienstleister, der von Hundemenschen gefragt werden kann und sozusagen den Link zur Wissenschaft herstellen kann und auch übrigens ganz viel erklären kann, was vielleicht auch überinterpretiert wird. Denn es gibt tatsächlich unter dem Schlagwort Epigenetik inzwischen auch eine ganze Menge Leute, auch in der Hundeszene, die ganz schön Quatsch erzählen. Also vielleicht noch den Namen Heinz Weidt ist der, der eigentlich als allererstes, ein Schweizer Kynologe, Verhaltensbiologe, der hat schon vor ganz langer Zeit über die Bedeutung der Genregulation für das Verhalten von Hunden geschrieben. Den zitiere ich auch in allen meinen Vorträgen. Und er ist halt total glücklich auch jetzt darüber, dass die Epigenetik vieles von dem letztlich wissenschaftlich bestätigt, was er vorher schon gesagt hat. So viel jetzt vielleicht zu mir. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang.
Also ich denke mal, das war jetzt genau richtig.
Danke.
Mehr muss es gar nicht sein. Ich kenne deine Sachen ja schon länger. Blöderweise habe ich mir das Buch Der zweite Code nach Gesundheit ist kein Zufall gekauft. Das hätte
Ja.
ich mir theoretisch sparen können. Aber es ist trotzdem interessant. Aber ich habe auch zum Beispiel diese Webinarreihe bei Iris Schöberl bei dir mitgemacht und auch dieses Webinar über Schlaf. Und ich fand das alles immer sehr spannend. Zur Epigenetik, das, was ich da am lustigsten finde, wie ich in der Ausbildung war, also ich habe 2003 meine Ausbildung angefangen, da hatte ich als Dozentin bei Animal Learn auch Miriam Kort, die ja viele kennen. Und Miriam Kort hat sich damals wohl schon sehr intensiv mit der Thematik befasst und hat während ihrem Unterricht immer vom Zellgedächtnis erzählt. Und nix, du kennst den Begriff, ne? Und ich bin dann ganz beglückt heimgegangen und habe gesagt, ah, oh, was ich Tolles gelernt habe. Und dann haben mich alle ganz irritiert angeguckt und haben gesagt, du mit deinem esoterischen Scheißtrick immer. Und heute kann ich hingehen, ganz stolz und kann sagen, das habe ich schon vor über 20 Jahren gehört. Ich habe es damals nicht verstanden. Ich verstehe auch heute noch viele Dinge nicht. Aber da sieht man, wie lange das schon eigentlich in der, also vor allem auch, wie gesagt, in der Hundewelt kursiert. Und wie wichtig das immer schon für gewaltfreie Hundetrainerinnen war. Weil für uns war, glaube ich, immer schon ganz wichtig zu zeigen, dass der Umgang oder die Umweltbedingungen oft das Ausschlaggebende sind und nicht unbedingt, was der Hund, also das spielt auch eine wichtige Rolle, das soll man nicht unterschätzen, aber nicht unbedingt, was der Hund von seinen Eltern erbt. Also ich sage mal, wenn ich jetzt einen Rassehund mir hole, ist halt viel wichtiger, wie, oder überhaupt mir einen Hund irgendwie ins Haus hole, ist halt viel wichtiger, wie wächst der auf, in welcher Umgebung, in der liebevollen, in der freundlichen Umgebung oder in einer lauten, gewalttätigen. Das spielt halt eine viel wichtigere Rolle, als ob ich einen, keine Ahnung, Herdenschutzhund oder einen Chihuahua habe. Oder siehst du das anders?
Ich würde ein ganz klein wenig anders, und zwar, ich würde das Wort wichtiger vielleicht, ich würde es gleichwertig sagen, weil die Frage, die dahinter steckt, ist ja tatsächlich, also der rassereine Hund, der hat ja im Zweifel die ideale Genetik. Da geht es tatsächlich um Genetik, also klassisch den Text der DNA des Hundes. Und was wir halt verstehen müssen, ist, dass in den Genen nicht Dinge schicksalhaft angelegt sind und alles, was später uns als Phänotyp, also man unterscheidet wissenschaftlich den Genotyp, das ist der Text der Gene, von dem Phänotyp, das ist, wie der Hund tatsächlich vor uns steht und wie er sich verhält. Und aus dem Genotyp wird natürlich irgendwann ein Phänotyp. Und da gibt es halt unendlich viele Einflüsse. Das heißt, wenn dieser Hund mit der optimalen Genetik auf die Welt kommt, dann hat er ganz viele mögliche Phänotypen, zu denen er werden kann. Er kann, in den Genen ist nicht ein Hund angelegt, sondern es sind Hunderte, Tausende, vielleicht Hunderttausende Hunde angelegt. Und es kann ein ganz aggressiver, ängstlicher Hund werden. Es kann aber auch ein total resilienter, freundlicher, gelassener Hund werden. Das ist in der Regel in den Genen gar nicht so vorgegeben, sondern die Gene haben das Potenzial, dass beides entstehen kann. Und jetzt kommt eben die Genregulation, das Gedächtnis der Zellen ins Spiel, das man heute mit Hilfe dieser epigenetischen Strukturen auch molekularbiologisch messen konnte. Früher hat man nur gedacht, es muss sowas geben und es ist klar, die Gene, es ist nicht nur wichtig, was für Gene ein Hund hat, sondern auch, wie diese Gene reguliert werden, also welches Gen wie mächtig sozusagen ist. Und darüber, das weiß man halt inzwischen, dank moderner Forschung, entscheiden diese nebengenetischen Strukturen, die tatsächlich neben und an den Genen sitzen. Deshalb heißen sie eben nebengenetisch, übersetzt epigenetisch. Und jetzt dieses spannende Ding, dieser Genotyp, der da ist, wie aus dem der Phänotyp wird, da kommen all die Sachen rein, die für euch als Hundetrainierende so wichtig sind und die auch so wichtig sind, dass man gewaltfrei an die Sache zum Beispiel rangeht, weil die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Genotyp mit vielen, vielen Anlagen, dass ein Hund wird mit einem Phänotyp, wie ihr ihn eigentlich gerne hättet. Also muss man ja sagen, der eben auch selber Gewalt nicht als Mittel der Wahl sieht, der nicht aggressiv und ängstlich ist und der kommunizieren kann und all diese Dinge, was halt jeder Mensch hat vielleicht auch andere Erwartungen an den Hund. Und weshalb ich halt gesagt habe, ich möchte das nicht werten. Ich möchte nicht sagen, dass die Epigenetik jetzt wichtiger ist als die Genetik, sondern die Epigenetik benutzt ja die Genetik. Also beide sind gleich wichtig. Wenn eine Anlage für irgendetwas nicht da ist, dann kann ich noch so ideale Umweltbedingungen schaffen. Es wird nicht entstehen. Deshalb möchte ich es nicht werten. Ein Beispiel. Es gibt ja nicht nur diese komplexen genetischen Merkmale, wie eben das Verhalten, das Wesen des Hundes, sondern es gibt ja auch die klassischen monogenetischen Krankheiten, wo wirklich ein Gen mutiert ist oder zwei Gene sind mutiert und der Hund kriegt mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit später im Leben diese Krankheit. Kennt man in der Rasse gerade, je enger, das sind ganz andere Probleme, aber je kleiner der genetische Pool innerhalb einer Rasse wird, desto mehr wird das Risiko, desto größer, dass solche monogenen Erbkrankheiten entstehen. Und da zum Beispiel kann ich mit Epigenetik nichts machen. Die Genvariante ist da, der Hund wird krank und da kann ich noch so sehr gucken, dass dieser Hund sich gesund ernährt, dass er ein stressfreies Umfeld hat. Ich kann vielleicht das Auftreten der Krankheit verzögern, dass es später im Leben auftritt und so, aber ich kann nicht plötzlich dem Hund ein anderes Gen basteln. Deshalb gleichwertig. Die Epigenetik moduliert in den Zellen nur das, was an Gen da ist. Und wenn da, deshalb ist beides einfach extrem wichtig.
Das ist super spannend und ich glaube, wenn man da wirklich in die Tiefe geht, dann können wir da noch 4 Stunden drüber reden. Was mich umtreibt und was ich unbedingt im Kopf hatte, was ich dich unbedingt fragen möchte, die Epigenetik, so die frühen Ausläufer der Epigenetik, das wurde ja früher immer gern mal in den Bereich der Esoterik verschoben. Das hatte ja oft mal so einen komischen Touch gehabt, wenn jetzt da so eine ganzheitliche Gesundheitspraktikerin zum Beispiel hergekommen ist und gesagt, Mensch, du hast das und das Problem, machen wir mal Biografiearbeit. Also Biografiearbeit ist ja nichts anderes, wie dass man sich anguckt, was ist in der Familie vorgekommen, war ein Stress, waren da Kriege, war alles Mögliche und dass man daraufhin quasi das Verhalten oder die Probleme in der Gegenwart erklärt, auflöst, behandeln kann, wie auch immer. Ja, jetzt hat ja der Hund die gleiche Biologie wie wir, so zumindest grob gesprochen. Ich habe eine liebe Freundin, die züchtet Australian Shepherds und die hat schon vor 20 Jahren gesagt, dass sie ablehnt, weil sie der Meinung ist, dass das Auswirkungen auf die Welpen hat, dass sie ablehnt diese sogenannte Zuchtmiete, die es da gibt. Das sagt ja bestimmt was, oder? Zuchtmiete. Da werden entweder Rüden aus irgendwoher geflogen und die bleiben dann 2 Monate bei irgendeinem Züchter und decken in der Zeit alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Oder dass man schwangere Hündinnen irgendwohin verbringt, die dann woanders ihre Welpen kriegen müssen. Ne? Dass sie das ablehnt, dass sie ablehnt mit Gefrierschwärmer, also auch wenn es jetzt zum Beispiel eine gute Linie ist, die es zu erhalten gibt, sie würde auf keinen Fall da Gefriersparma nehmen und sie würde es immer ablehnen, wenn der Deckakt nicht freiwillig erfolgt. Also wenn die Hündin den Rüden ablehnt und die Rüdin, ja, der Rüde, die Hündin, dass das immer so einen Grund hat und dass sie überzeugt ist, dass diese Faktoren unbedingt Auswirkungen auf die Welpen haben.
Ja.
Würdest du das so bestätigen?
Also ja, natürlich. Und tatsächlich ist der Epigenetik ist ja jetzt nicht plötzlich eine neue Wissenschaft, die allen die Welt neu erklärt, sondern Epigenetik liefert Erklärungen für Beobachtungen, die ja da sind. Also es besteht eine gewisse Evidenz dafür, dass zum Beispiel der Stress des Vatertier, des Deckrüden oder auch der Stress der Mutter, während sie trächtig ist, dass das übertragen wird in irgendeiner Form auf die Nachkommen. Und dass die dann auch eher, also eine geringere Stressresilienz später im Leben haben und mit Stress nicht so gut umgehen können wie andere Tiere. Und das ist ja eine Beobachtung, dafür braucht man keine Epigenetik, um diese Beobachtung zu machen. Und
Naja, bei manchen ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Ich glaube,
ja,
die kriegen gar nichts mit.
genau. Und deshalb ist ja die Epigenetik jetzt wiederum so wichtig, weil genau dann kommt dieser Vorwurf, du sagtest es ja, dann kommt dieser Esoterikvorwurf. Der war am Anfang ein Stück weit auch berechtigt und er ist auch übrigens auch heute noch berechtigt, weil EsoterikerInnen nach wie vor die Epigenetik in einem Sinne benutzen, wie er unwissenschaftlich ist und unseriös ist. Das gibt es nach wie vor. Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit der Quantenphysik. Das versteht keiner. Und dann kann man den Leuten ja alles erzählen. Und so ein bisschen ist mit der Epigenetik auch. Es ist halt wahnsinnig kompliziert. Ich gebe nicht umsonst 8-stündige Tagesworkshops zum Thema, weil es, und selbst da haben die Leute dann noch viele Fragezeichen zum Schluss. Und das ist halt nicht so einfach. Und wir haben jetzt schon in den ersten zwei Fragen so viele Bereiche angeschnitten, dass ich eigentlich 3 Stunden reden müsste, um alles genau zu erklären. Und ich reiße das ja aber natürlich zusammen. Und jetzt wieder zurück zu dem Punkt, den du hattest. Also das Erste, was du gesagt hast, ist Epigenetik Esoterik? Nein, ist es nicht. Epigenetik ist eine knallharte Wissenschaft, ist absolut High-End-Molekularbiologie. Es gibt inzwischen kein Labor weltweit, das Genetik macht, das nicht Epigenetik mitmisst, wenn sie diese Standardtests machen. Es gehört zur Genetik dazu heutzutage. Aber das ist eine Art von Epigenetik, die wenigsten verstehen das Gleiche darunter wie die WissenschaftlerInnen an der Stelle. Das ist einfach eine Wissenschaft, die sich nicht nur die DNA anguckt, sondern auch Strukturen, die an und neben der DNA gucken, ob da Methylgruppen sitzen, ob an den Histonen, das sind Proteine, um die die DNA aufgewickelt ist, ob an diesen Histonen Suboemisierung, Acetylierung, Phosphorylierung, Methylierung sind, ob die einmal, zweimal, dreimal da sind. Das könnt ihr jetzt alles wieder vergessen, aber das ist das, wo die WissenschaftlerInnen drauf gucken, weil all diese Codes, das messen sie, die haben eine Bedeutung. Und die machen aber letztlich das, was Ute vorhin das Gedächtnis der Zellen genannt hat. Denn jede einzelne Zelle hat diese epigenetischen Strukturen, diese Methylgruppen, die direkt an der DNA sitzen, diese Histone, die verändert werden können. Und die machen nichts anderes, als dass sie beeinflussen, wie die Zelle, die ihre DNA benutzt, welche Gene sie leicht ablesen kann, welche sie schwer ablesen kann. So ein bisschen wie eine riesige Bibliothek. Die DNA ist eine Bibliothek, da sind ganz viele Bücher drin. Die Bücher sind die einzelnen Gene. So ein Hund und so ein Mensch, die haben 22.000, 23.000 Bücher da jetzt, also Gene. Und die Epigenetik sind die BibliothekarInnen, die ein paar Bücher nach vorne holen, ein paar Bücher ganz weit nach hinten stellen, ein paar Bücher werden verschlossen im Safe, die dürfen auf keinen Fall gelesen werden, weil die machen Krebs zum Beispiel, ne? Also solche Sachen. Und andere Gene, die sind wahnsinnig wichtig, die braucht die Zelle unbedingt. Und die legen sie ganz nach vorne, damit sie leicht gelesen werden können. Das macht die Epigenetik. Und das ist keine Esoterik. Und vor 20 Jahren hat man vieles von dem noch nicht richtig gewusst. Man hatte aber die ersten epigenetischen Enzyme schon entdeckt. Und dann haben natürlich die EsoterikerInnen sich draufgestürzt und sind weit übers Ziel hinausgeschossen und haben Dinge erzählt, die einfach nicht haltbar waren. Und das hat die Epigenetik natürlich sehr in Verruf gebracht. Und jetzt ein Punkt noch, dass ich nicht so lange monologisiere, weil du dieses Generationsüberschreitende ansprachst, dieser Stress vom Deckrüden oder vom Muttertier und wie überträgt sich das? Oder bei Menschen wird das ja oft gesagt, oh Mann, du hast Depressionen, weil deine Großeltern im Krieg so schlimm traumatisiert wurden. Solche Sachen ist natürlich viel zu stark vereinfacht, aber wird auch in der Hundewelt natürlich übertragen, dass solche Dinge sich 2, 3, 4 Generationen fortpflanzen und wenn Züchtende zu schlecht immer im Umgang sind mit den Tieren, dass das viele Generationen sich epigenetisch weitervererbt. Da gibt es Hinweise. Hinweise aus Tierversuchen unter Laborbedingungen, aber wir wissen überhaupt nicht, wie relevant die wirklich im echten Leben sind. Deshalb muss man sehr vorsichtig sein über sowas. Und da werden halt so viele Sachen miteinander vermengt, dass es dann schon teilweise tatsächlich einen sehr
Ins
esoterischen
Esoterische
Anstrich
geht, ja.
bekommt. Ja.
Ja, danke dir dafür schon mal. Aber ich habe das jetzt richtig verstanden, dass zum Beispiel durch diese epigenetischen Einflüsse wie Stress, vorgeburtlich, bla bla bla, however, sind bestimmte Sachen angelegt, wie sich der Hund entwickelt. Also ich war da mal bei einem Vortrag, der hieß da Alles Gene oder was, das war spannend. Und der hat ja schon beschrieben, dass ungefähr maximal 15% aus der Genetik vorgeschrieben sind und dass eben auch das Leben, das Erziehen, die Aufzucht, das Aufwachsen große Einflüsse hat. Du hast es ja selber so diese Welpenzeit als epigenetische Hochphase oder so bezeichnet, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Prägephase, ja.
Oder genau diese Phase. Und wenn einer das Buch nicht aufschlägt für ich hatte so viel Stress oder schon meine Geburt, schon meine Zeugung war kacke, quasi. Also wenn einer das Buch nicht aufschlägt, dann bleibt es unter Umständen zu und man hat Chancen auf eine ganz normale Entwicklung. Oder umgekehrt, wenn ein Hund trotz viel Problemen in der Welpen-Junghundphase, wo er das Stresssystem überreizt wurde und alles Mögliche verkehrt gemacht worden ist, wenn er eine solide Basis hat, dass von der Aufzucht und von der Zucht her diese Bücher nie ins Regal gestellt worden sind, dann ist die Chance groß, dass er damit halbwegs wieder zurechtkommt. Später, wenn man was ändert.
Genau. Also wir reden nur über komplexe Merkmale, über das Wesen, das Verhalten, nicht über simple Merkmale wie den Wuchs oder den Körperbau des Hundes, wo die Hundezucht ja durchaus sehr schnell sehr große Erfolge haben kann. Das sieht man an den vielen verschiedenen äußeren Erscheinungsbildern von Hunden. Schon beim Wesen wird es ja viel schwieriger, ne? Je komplexer ein Merkmal ist und so etwas wie Gesundheit, Lebenserwartung, Stressresilienz, Ängstlichkeit, Aggressivität, das sind hochkomplexe Merkmale. Die entstehen nicht, weil es da ein, zwei, drei Aggressionsgene gibt, sondern die entstehen, weil Tausende, vielleicht sogar Fünftausende Gene ein gemeinsames Genaktivitätsmuster bilden. Und das in vielen verschiedenen Zellen und Organen auch ganz unterschiedlich aktiv ist und die ja auch wieder miteinander vernetzt sind. Also eine Stressreaktion, das sind ja viele Organe, da ist das Gehirn beteiligt, da ist die ganze Stressachse beteiligt, die Hirnanhangsdrüse, die Cortisol in der Nebennierenrinde, endlos. Und jede dieser Zellen, die da beteiligt sind, da mischen dann wieder Tausende von Genen mit. Und natürlich sind die Genvarianten, die so ein Hund dann geerbt hat, ganz wichtig, aber längst nicht so wichtig wie die epigenetischen Anhängsel, die jeweils dafür sorgen, wie stark ein Gen jetzt abgelesen wird oder nicht. Und da kommen dann so Einschätzungen mit 15%, 20%, 30% rein, weil man dann sagt, na ja, es gibt zwar die Genvarianten, aber bei diesem komplexen Merkmal spielt die Umwelt eine viel größere Rolle. Ich persönlich bin dagegen, Umwelt und Erbe als Summe gegeneinander aufzuspielen. Also in dem Sinne, es sind so und so viel Prozent das, so und so viel Prozent das, werdet ihr wissen, wenn ihr mein Buch gelesen habt, weil ich immer sage, bei komplexen Merkmalen müssen wir anders rechnen. Wir sehen diesen Hund vor uns, der ist besonders aggressiv oder er ist besonders resilient und entspannt. Und das ist nicht entstanden, weil so und so viel Prozent DNA sind und so viel Prozent Zucht, Training, haltende, sprich Umwelt, sondern weil beides gemeinsam auf dieses komplexe Netzwerk in einer Form einwirkt, dass es im Zusammenspiel diesen gelassenen, tollen Hund ergibt, der einfach nur eine prima Kerlin ist, ne? Und daran wirkt das Erbe und die Umwelt gemeinsam. Und das ist ein Produkt und keine Summe. Das ist, weil beim Produkt ist das Spannende. Wenn ich null mit null multipliziere, geht es immer schief, egal wie gut die Gene sind. Ich habe jetzt den Hund mit den besten Genen, der ganze Stammbaum immer nur super, super entspannte Hunde. Ich gebe den Hund aber zu einem Haltenden, der ihn nur schlägt und prügelt und misshandelt. Dann ist das nahe einer Multiplikation mit null, zumindest wenn ich mir das Merkmal Aggressivität angucken werde. Weil der hat zwar vielleicht 100% Gene, aber 0% Umwelt an der Stelle und es kommt 0 raus und eben nicht 100. Nach der Summe kämen ja immer noch 100 raus. Deshalb finde ich dieses Zusammenrechnen schwierig. Und jetzt habe ich nebenbei schon ganz viel darüber erklärt, glaube ich, wie Epigenetik funktioniert und wie sie wirkt und wie sie eben nicht wirkt. Ne? Eben nicht in dem Sinne, dass ich irgendein Gen habe und das will ich abschalten und dann mache ich epigenetisch spezialisiertes Hundetraining und dann wird dieses eine Gen abgeschaltet, weil das ist böse und das andere Gen, das ist gut, das wird angeschaltet, sondern die Epigenetik motiviert mich nur dazu, dass ich weiß, dieser Hund ist nicht schicksalhaft so, wie er ist, weil er so genetisch ist, sondern dass er ein unerwünschtes Verhalten zeigt, liegt wahrscheinlich daran, dass vielleicht haben die Gene auch einen gewissen Einfluss, aber die Umwelt war wahrscheinlich, hat es nicht so gut gemeint mit dem Hund. Und das kann schon tatsächlich anfangen beim Sperma des Deckrüden. Es gab jetzt vor ein paar Wochen eine Studie mit Mäusen, die gezeigt hat, wenn Mäuse 8 Wochen lang, also männliche Mäuse, 8 Wochen lang täglich auf dem Laufband trainiert haben, und zwar so, dass sie ganz viel gelaufen, also so, dass sie Spaß hatten. Also das ist eine positive Forschung. Die Tiere haben Spaß dabei, die bewegen sich ja gerne. Dann sind in diesen Spermien epigenetisch aktive Botenstoffe, 10 Stück MikroRNAs, und die beeinflussen offensichtlich hinterher den Embryo, der danach entsteht, wenn er gezeugt wird mit diesem Sperma, in eine positive Richtung. Und diese Mäuse, die dann entstehen, sind besonders gesund und besonders sportlich und haben gute kardiovaskuläre Gesundheit. Und das ist nur eine Studie von ganz, ganz vielen, die in Richtung. Und es gibt auch Studien, die zeigen, wie Stress sich negativ auswirkt oder bei Menschen Nikotinkonsum. Das verändert die Epigenetik im Sperma. Und Ähnliches gilt sicherlich auch für die Epigenetik der Eizellen. Da kann man es nur viel, viel schlechter messen, weil das Muttertier ja während der Trächtigkeit ganz, ganz viel Informationen an den Nachwuchs über die Nabelschnur einfach weitergibt, über die Hormone, den Kaloriengehalt des Blutes und alles. Das heißt, da wird das Kind sozusagen in die Mutter, in die Umwelt der Mutter epigenetisch hineingeprägt. Es passt sich direkt an. Das ist, was du vorhin meintest mit dieser epigenetischen Hochphase, dieser Prägung, der frühkindlichen Prägungsphase, die schon im Mutterleib beginnt und die ganz wichtig ist in der ersten Zeit nach der Geburt. Da reifen die Organe heran und die Organe sind unheimlich empfänglich, auf Umweltsignale zu reagieren. Und dieses Gedächtnis der Zellen, dieses epigenetische, prägt sich dann ganz tief ein. Und es wird später auch schwieriger möglich sein, das wieder umzuschreiben. Darüber haben wir zum Beispiel noch gar nicht drüber geredet dann jetzt, ne? Also die Deckrüden, da kommt es vor allem darauf an, wie geht es dem Rüden, bevor er deckt? Weil die Informationen können nur über das Sperma weitergegeben werden. Beim Muttertier ist die Zeit vor der Empfängnis natürlich auch sehr wichtig, aber noch viel wichtiger ist die Zeit, während sie trächtig ist. Und bei den Welpen ist natürlich ganz wichtig auch, dass das Muttertier entspannt ist in den ersten Wochen nach der Geburt, damit es sich um die Welpen gut kümmern kann. So werden eigentlich epigenetisch Informationen weitergegeben von einer Generation an die nächste. Ob das dann weiter im Spermium in der Eizelle aufbewahrt wird und auch noch 2, 3, 4 Generationen weiter wirkt, wie gesagt, das ist hochspekulativ und wir wissen gar nicht, wie groß die Rolle ist. Es kann eine Rolle spielen, aber es spielt bestimmt nicht so eine große Rolle, wie wir denken, weil wir sind Säugetiere, auch Hunde sind Säugetiere und es gibt ja diese lange Phase der Trächtigkeit. Und die ist, wozu muss man so viel Dinge ewig in der Eizelle oder im Spermien in der Keimbahn aufbewahren über viele Generationen, wenn es ja diese lange Phase der Trächtigkeit gibt, wo viel besser biologisch Umweltinformationen an die nächste Generation weitergegeben werden können. Deshalb sind ja die Züchtenden so sehr in der Verantwortung, weil die haben die Hunde genau in diesem Zeitfenster. Und bei ist natürlich anders bei Würmern und Fliegen, weil Würmer und Fliege sind keine Säugetiere. Und da spielt diese epigenetische Vererbung über die Keimbahn eine ganz, ganz große Rolle und hält auch über viele Generationen vor. Aber was jetzt halt eben Leute, die wenig von Epigenetik verstehen, die denken, das, was bei Fliegen funktioniert, funktioniert auch bei Hunden. Aber da ist genau ein Denkfehler drin. Also, weil eben Hunde Säugetiere sind.
Super, danke. Du hast jetzt also du hast ganz viele wichtige Sachen gesagt und du musst keine Angst haben, dass du zu viel redest. Also du siehst, wir lauschen ganz andächtig.
Danke.
Ich bin begeistert. Also was ich eine tolle Erklärung fand, das war das mit der Bibliothek. Wahrscheinlich, weil ich selber so eine Leseratte bin, aber das leuchtet einem ein. Also du hast was zur Verfügung und du nutzt es oder du nutzt es nicht. Du schlägst ja niemals 25.000 Bücher auf einmal auf. Das ist ja schwachsinnig. Macht ja kein Mensch. Also das ist gut nachvollziehbar. Das ist für mich leichter nachvollziehbar wie Methylgruppen. Mit Methylgruppen kann ich persönlich nicht so viel anfangen.
Ich stamme aus einer naturwissenschaftlichen Familie und zum Bedauern aller ist für mich Chemie einfach entfleucht. Mehr ist in meinem Kopf da nicht drin geblieben. Ja, habe mich da immer durchgemogelt. Aber das mit der Bibliothek, das verstehe ich gut. Aber ich glaube, warum sich so viele, die gewaltfrei arbeiten, auch auf dieses Buch so stürzen. Und ich kann es also wirklich nur aus vollem Herzen empfehlen. Das ist, was du gesagt hast mit dem, was du so schön umschrieben hast, mit schicksalsträchtig. Ich meine, wir haben ja Hunde aus dem Tierschutz mehr oder weniger. Ich hatte auch schon Rassehunde, aber Sabine hat ja auch einen Hund aus dem Tierschutz und einen von ihrer Freundin, von der Züchterin. Es spricht auch nichts dagegen, dass man sich irgendwo einen Hund als Welpen holt. Aber was ja bei Tierschutzhunden immer behauptet wird, du weißt nicht, was du kriegst. Und das ist alles, das ist dann schon so, der ist geprägt und du weißt ja gar nicht, was da passiert. Aber unsere Erfahrungen, und das ist halt das Schöne, was glaube ich, viele von uns in deinem Buch halt finden, sagen halt, wenn du mit dem Hund, ich sage das jetzt einfach so, anständig umgehst, also mit dem freundlich bist, schaust, dass du seinen Stress reduzierst, dass er vernünftig ernährt, in einer angenehmen Umwelt lebt und diese Dinge, dann kannst du sehr, sehr viel erreichen. Und das Interessante ist ja, dass man weiß, also dass kein Mensch zum Beispiel leugnet, wenn ich einen alten Hund übernehme, dann kann ich dem noch ein paar richtig schöne Jahre machen, obwohl der eigentlich schon zum Sterben hingelegt hat. Also ich hatte so einen Fall selber. Ich habe einen Hund übernommen aus dem Dorf, der war 13 Jahre alt. Und meine Tierärztin hat gesagt, naja, dem machen sie jetzt noch ein gutes Jahr. Und dann, ne, der wurde 16,5 Jahre alt und ist aufgeblüht. Aber komischerweise, wenn man sich einen Jungen holt, aus dem Tierschutz holt oder einen Jüngeren, 5, 6 Jahre oder so, dann denken die Leute immer, oh, schwierig, schwierig. Und das ist das Schöne, wir können den Hund nicht in dem Sinn ändern, aber wir können bewirken, dass das, was in ihm eben gut angelegt ist, und das bin ich einfach überzeugt davon, dass das bei uns allen der größere Anteil ist, bei Hunden und bei Menschen und bei allen, dass wir das wieder hervorholen und dass das andere überdeckt wird. Also das finde ich so wunderbar, dass da die Wissenschaft uns jetzt da so viel hilft. Also natürlich gibt es viel dummes Zeug, was da geredet wird, das kriegen wir alle mit, aber das wird sich von allein erledigen. Aber dass wir da wissenschaftlich und also ich kann da gar nicht genug jubeln. Wirklich wahr, ich bin da so begeistert.
Ja, das freut mich natürlich sehr, dass ich da so viel Resonanz bei dir mit meinem Buch finde. Man muss natürlich, das werdet ihr aus Erfahrung auch wissen, man wird mit einem Hund, der ein Trauma oder mehrere Traumata erlebt hat, nicht alles ändern können. Man wird aus so einem Hund nicht plötzlich wieder in, das wisst ihr besser als ich aus eurer Erfahrung. Und insofern bin ich auch immer vorsichtig zu sagen, du kannst mit Hilfe der Epigenetik jetzt alles verändern. Also erstens, was genetisch fixiert ist, kannst du natürlich nicht verändern. Das hatte ich ja schon ausgeführt. Gerade wenn es simple genetische Merkmale sind. Wenn es komplexe Merkmale sind, kannst du, wie das Wesen des Hundes, kannst du natürlich sehr, sehr viel verändern. Aber es ist nur in der Theorie natürlich alles möglich. Du kannst jetzt ein Tier versuchen, also ich komme mal wieder von der Seite der Wissenschaft, ein Tier versuchen mit Ratten und Mäusen, das kannst du Medikamente geben, epigenetisch aktive Medikamente. Das ist ethisch fragwürdig, ob man sowas machen will. Man spritzt dann ins Gehirn der Tiere Medikamente, um die Blut-Hirn-Schranke zu umgehen und man verändert ihr Wesen komplett. Also man kann, mit Medikamenten kann man sehr, sehr viel machen. Aber das will niemand bei Hunden machen. Das ist auch, darum geht es eben nicht, sondern diese Experimente werden auch nie gemacht, um zu zeigen, wir können da mal die Medikamente entwickeln, sondern sie werden gemacht, um zu zeigen, okay, dieses Verhalten ist offensichtlich epigenetisch geprägt und wir können es mit epigenetischen Medikamenten verändern zum Positiven. Das heißt, wir müssen jetzt uns auf die Suche begeben, mit welchen anderen Methoden wir diese epigenetischen Strukturen, diese Schalter und Dimmer, wie ich sie oft nenne, auch erreichen. Und da kommt dann eben das rein, was eine liebevolle Haltende, die sich einen Tierschutzhund nimmt, macht. Die kümmert sich um den Hund, die sucht, dass es ihm gut geht, die macht, wenn er noch jung ist, irgendwie, also alle die Hundetrainingsübungen, bringt sie mit anderen Hunden zusammen und so weiter. Da wisst ihr besser, was ihr macht als ich. Aber die Forschung zeigt euch jetzt, was da molekularbiologisch passiert. Nämlich, dann kommen diese Methylgruppen eben ins Spiel. Auch ist ja egal, ne? Es ist, ein Buch wird vorgeholt und ein anderes wird weggestellt im Regal. oder es werden eigentlich die ganze Bibliothek wird umsortiert in Wahrheit. Das ist eben nicht nur eingehen, sondern die ganze Bibliothek wird umsortiert. Und da werden ganz viele Methylgruppen, Acetylgruppen und Superemisierungen und Phosphorylierungen werden umgebaut und Enzyme sind aktiv. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo ich das Aber sagen muss. Weil wenn das ein ganz tief geprägtes Trauma ist und wenn diese Methylgruppen so festsitzen und diese Phosphorylierung und dieser Histoncode so fest eingefroren ist in den Zellen, dann ist die Prägung im Zweifel auch so tief drin in dem Hund, dass eben nicht alles möglich ist. Und deshalb, da sind wir wieder im Bereich von, würde ich sagen, unseriösen Menschen, die hingehen und erzählen, ja, ihr könnt alles machen, das könnt ihr beim Spork im Buch nachlesen, da steht, ihr könnt alles machen, ihr müsst nur lieb zu dem Hund sein, dann kriegt er auch keinen Krebs und dann ist es auch egal, was ihr dem füttert, ihr seid ja lieb zu dem. Ne? Und da muss ich halt immer sagen, halt, ein extremes Trauma, was sehr früh in der Entwicklung des Hundes aufgetreten ist, das ist im Zweifel epigenetisch so tief fest eingefroren, dass man aus diesem Hund nicht mehr, den kann man nicht total umkrempeln, man weiß nicht, wie es geht. Ne? Und was man aber immer machen kann, ist, man kann versuchen, den Hund zum Positiven zu verändern, weil es eben nicht Genetik ist, weil es nicht Schicksal ist. Und man weiß, man kriegt wahrscheinlich immer was zurück. Also ich will motivieren, aber ich will keine falschen Versprechungen machen.
Kann ich da mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Und zwar ist es vergleichbar, wie wenn ich kenne den Fall in meiner Familie, da hatte die Mutter Kinderlähmung. Und zwar hat die Krankheit erwischt während der Schwangerschaft. Mit dem Kind wurde wirklich, es wurde, war, lief wirklich ein bisschen schräg. Also ich sage jetzt nicht, das ist Schuld. Das ist so ein Trauma, wenn Kinderlähmung heißt ja, dass die Mutter das Kind nicht mehr halten kann, dass das völlig haltlos im Bauch rum. Weiß ich mein, normal hält die Mutter das Kind ja mit dem Bauch, mit den Muskeln. Und die Muskeln waren völlig gelähmt und das Kind ist da einfach drin rumgefallen, 2, 3 Monate. Und kann sowas so ein Trauma sein, so ein vorgeburtliches Trauma, das jemanden so stark schädigt, dass man da eben nur in Grenzen was bewirken kann? Oder ist das jetzt schon übertrieben?
Da kann ich nur spekulieren natürlich. Da gibt es jetzt keine wissenschaftliche Studie. Also als Wissenschaftsautor müsste ich natürlich jetzt sagen, hier, da gibt es eine Studie XY und die zeigt, das ist so und so wahrscheinlich, dass dann das und das passiert. Aber es gibt natürlich endlos Studien, sowohl mit Laborexperimenten mit Tieren als auch epidemiologische Daten mit Menschen, die zeigen, dass eine extreme Traumatisierung während der Schwangerschaft, also mit Hunden gibt es da jetzt wieder keine Studien, aber das ist übertragbar. Also wenn es bei Mäusen und Ratten im Labor funktioniert, sowas zu messen und bei Menschen in der Epidemiologie sichtbar wird, kann man davon ausgehen, dass es auch bei Hunden so ähnlich ist. Und extreme Traumatisierung während der Schwangerschaft verändern das Stressregulationssystem des Kindes und zwar meistens in der negativen Form. Nicht unbedingt, es kann auch positive Effekte haben, aber es wird immer, immer extreme Effekte haben. Aber hier reden wir von ganz krassen Extremtraumata. Aber das, was du schilderst, dürfte sowas sein. Und da gibt es dann so Studien mit Menschen, tatsächlich Beobachtungen, die gemacht worden sind mit syrischen Kriegsflüchtlingen. In Syrien gab es ja nicht mehr jetzt die Kriege, sondern die gab es ja schon vor 20, 30, 40 Jahren immer wieder Kriege. Und es sind Generationen von flüchtenden Menschen sind zu uns gekommen. Und man hat das jetzt epigenetisch untersucht, wie in mehreren Generationen die einzelnen Personen traumatisiert wurden und wie sie epigenetisch verändert sind in einzelnen Zellen. Und da kann man tatsächlich sehr genau messen. Es ist faszinierend, das zu messen, wie wenn nur die Großmutter traumatisiert wurde oder wenn Mutter und Großmutter traumatisiert wurden oder wenn alle drei Generationen traumatisiert wurden, wie da die epigenetische Optik in unterschiedlichen Ebenen und Ausprägungsformen an unterschiedlichen Stellen messbar unterschiedlich ist im Vergleich zu Menschen, die auch über mehrere Generationen hinweg nie traumatisiert wurden. Und vielleicht ein Punkt noch an der Stelle, wenn die Großmutter traumatisiert wird während der Schwangerschaft. Und das gilt natürlich auch für Hunde, wenn sie trächtig sind, dann sind ja die Eizellen der übernächsten Generation schon angelegt. Also es sind die Embryonen der Welpen im Mutterleib und die in den weiblichen Hundephyten sind schon die Eizellen der übernächsten Generation da. Und jetzt kann das Trauma des Muttertiers nicht nur in den Welpen gehen, sondern auch weiter in die Eizelle hinein und prägt damit schon das Enkelkind. Das ist ein nachweislicher Mechanismus, wie zumindest über zwei Generationen hinweg die Epigenetik wirklich, und das ist tatsächlich mit solchen extremen Traumata und Stresssachen auch gut untersucht worden. Das kann man messen und das ist wissenschaftlich valide. Aber man würde zum Beispiel in dem Fall immer noch von einer intergenerationellen epigenetischen Vererbung reden. Das machen auch viele falsch, weil es wirklich sozusagen die Eizelle war beim Trauma schon anwesend. Das Trauma hat direkt in die Eizelle hineingewirkt. Das ist intergenerationell. Erst wenn es in der nächsten Generation noch wäre, dann nennt man, spricht man von transgenerationell. Das ist so ein Modebegriff auch, weil dann muss es tatsächlich eine Generation nur als Information in der Eizelle überdauert haben. Versteht ihr den Unterschied? Also biologisch, wissenschaftlich ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, über den auch viele Fachleute wahnsinnig diskutieren. Intergenerationelle Vererbung ist bei Säugetieren auf jeden Fall existiert. Die zweifelt niemand dran. Bis zwei Generationen, auch bei Hunden, findet garantiert statt. Transgenerationell, da gibt es ganz viele, die sagen, komm, das müsst ihr mir erstmal beweisen, dass es das wirklich gibt und dass es so eine entscheidende Rolle spielt. Für euch als Hundemenschen und für Hundezüchtende und Trainierende von Hunden ist es aber auch egal. Für euch ist die wichtige Botschaft, egal wo das herkommt, dass ein Hund negativ sich entwickelt, ob es vom Deckrüden kommt, über Sperma übertragen wurde, ob es von der vom Großmuttertier kommt, wo schon die Eizellen, es sind die Eizellen, es ist für euch völlig egal, weil wie ihr handeln müsst, ist immer das Gleiche. Ihr müsst gewaltfrei, lieb, gut mit eurem Hund umgehen. Ihr müsst das vor allem mit dem Muttertier machen und mit den Welpen. Und wenn ihr da alles richtig macht, dann ist es eigentlich egal, wo der negative Einfluss herkommt. Das Einzige, was ihr nicht behandeln könnt, ist eine negative Genvariante. Aber da gibt es wirklich meines Wissens fast keine, die einen Hund aggressiv und gewalttätig macht auf der Basis einer einzelnen oder weniger Mutation. Das gibt es einfach nicht. Es gibt kein Aggressionsgen. Anders als zum Beispiel ein Gen für eine bestimmte Fellfarbe oder für groß oder kleinen Körperbau.
Ich finde das alles vor allem besonders wichtig, nachdem ja gerade in der Hundeszene und auch in der primär gewaltbereit arbeitenden Hundeszene meiner Meinung nach ein gewisser Rassismus schon fast vorliegt, was die einzelnen Hunderassen betrifft. Eigentlich höre ich ständig Sätze wie: Mein Hund ist stur, das ist ja typisch. Dann kommt irgendeine Hunderasse, eine beliebige. Und der hört nicht und dann kommt wieder eine beliebige aufgelistete Hunderasse. Und das ist so bizarr, weil ich vergleiche das mit dem allpräsenten Rassismus bei Menschen. Es wird Menschen ein Verhalten unterstellt, das daher rühren soll, in welcher vom Menschen gesetzten Grenze sie aufgewachsen sind. Und bei Hunden ist es tatsächlich genauso. Da hört man, oh, die Rasse, die sind besonders aggressiv und die sind besonders so und so und so und so. Und deswegen freut mich auch dein Buch besonders, weil man jetzt einfach nochmal wesentlich fachlicher argumentieren kann. Und mein Motto ist, Hund ist Hund. Letztendlich Mensch ist Mensch. Und das Leben ist das, was ihn geprägt hat und nicht die Rasse, seine Herkunft oder sonstiges. Am Beispiel jetzt von mir, ich habe bis dato 13 Tierschutzhunde gehabt, unterschiedlichster Rassen. Und mich hat gestern ein 12-jähriges Eine Bekannte, die Tochter einer Bekannten, angesprochen und hat gesagt: Eva, das ist so komisch. All deine Tierschutzhunde sind so wahnsinnig lieb und die hatten wirklich schlimmste Vergangenheit. Also teilweise alle aus der Tötungsstation, teilweise schwer misshandelte Hunde. Und das ist auch für mich nochmal so eine Bestätigung gewesen, weil ich alle meine Hunde wirklich nur verhätschelt habe, von früh bis spät. Verhätschelt, verzärtelt und gehypt habe, wie sonst nichts auf diesem Planeten. Und ja, für mich ist es eben jetzt auch so wichtig, dieses fachlich begründen zu können, weil vorher hatte ich immer nur eine Meinung, alle Hunde sind gleich und jetzt kann ich es endlich belegen. Und nochmal danke dafür.
Ja, danke Eva dir für dieses Feedback. Es ist tatsächlich so, dass das tatsächlich der Grund ist, warum ich auch so begeistert von der Epigenetik bin und warum es mich so lange beschäftigt. Nicht, weil die Epigenetik jetzt irgendwie neue Heilmethoden entwickelt, sondern weil die Epigenetik wissenschaftlich valide erklärt, warum sowas wie du mit den Hunden machst, erfolgreich ist und auf den Menschen übertragen, dass eben auch Psychotherapie erfolgreich sein kann. Also, dass Soziales und Biologie das Gleiche sind. Also, dass soziale Einflüsse auf der Ebene der Molekularbiologie zu biologischen Prägungen werden. Und das ist, dass man das gar nicht trennen muss, das Soziale auf der einen und das Biologische auf der anderen Seite. Und das ist genau so, rassistisches Denken ist Biologismus und versucht genau das Gegenteil, versucht alles auf Gene, Genetik zu reduzieren, auf Unterschiede, die irgendwie in den Genen messbar sind und damit diesen Unterschieden dann einfach rassetypische beobachtete Unterschiede zu erklären. Und was da aber gemacht wird, ist, dass man nur Korrelationen sich anschaut. Man sieht hier, es gibt, natürlich gibt es rassetypische Genetik und natürlich gibt es rassetypisches Verhalten. Das leugnet ja niemand. Ne? Aber das ist auf dem ersten Blick erstmal nur eine Korrelation. Und es ist nicht eine Kausalität. Das rassetypische Verhalten ist keine Folge der rassetypischen Genetik. Und das hat Elinor Carlson in 2022 in einer total berühmten Studie gezeigt. Und das war eine dieser Studien, wegen denen ich gesagt habe, jetzt kann ich das Buch schreiben zur Epigenetik des Hundes. Vieles kann eben die Wissenschaft erst heute machen, weil sie die Methoden erst kann, weil die auch nicht so unglaublich teuer mehr sind. Früher waren die so teuer, wenn man was erforscht hat, hat man, wenn überhaupt, nur den Menschen erforscht. Aber jetzt kann man auch mit den Hunden, weil das billiger geworden ist, kann man auch mit Hunden zum Beispiel forschen. Und was Frau Carlsson gemacht hat, die hat ganz simpel ganz viele Daten von 200.000 Hunden oder so, oder 200.000 Daten von zigtausend Hunden genommen und hat die Haltenden befragt und hat die nach dem Verhalten der Hunde gefragt und hat dann einfach nur versucht zu schauen, gibt es denn einen Zusammenhang zwischen rassetypischen Genen und dem rassetypischen Verhalten. Also gibt es da einen direkten Zusammenhang? Wenn es ein kausaler Zusammenhang wäre, dass das eine das andere bedingt, dann müsste da jetzt auch messbar mathematischen Zusammenhang nachweisbar sein. Und was sie gefunden hat, ist, dass tatsächlich nur 9% der Verhaltensunterschiede, der rassetypischen Verhaltensunterschiede zwischen Hunden wirklich auch zurückführbar sind auf genetische Unterschiede, also auf rassetypische Genetik. Und das ist genau der Punkt, warum eben bei Hunderassen, warum man von Rassismus sprechen kann, wenn man sagt, einer Hunderasse wird ein rassetypisches Verhalten aufgrund der Genetik zugewiesen, weil es nicht stimmt. Natürlich gibt es eine rassetypische Genetik, aber ein rassetypisches Verhalten, aber es entsteht nicht wegen der Genetik allein und ist kein Produkt der Rassehundezucht. Die gibt es ja erst so gezielt seit 200, 250 Jahren, diese ganz gezielte moderne Rassehundezucht. Das Merkmal ist viel zu komplex, als dass innerhalb von 200 Jahren, über die wenigen Generationen, die es gab, so ein komplexes Merkmal wie zum Beispiel die Eigenschaften eines Hütehundes oder eines Herdenschutzhundes oder eines Blindenhundes, was weiß ich, ein Wachhundes, das Familienhund, dass diese dadurch gezielt herausgezüchtet worden wären, aufgrund von Selektion, indem man immer den Hund mit dem unerwünschten Verhalten nach einem Wesenstest aus der Zucht nimmt. Das ist ja die Idee. Und das ist Eugenik und das ist Rassismus. Und das funktioniert vielleicht wunderbar bei simplen Merkmalen. Dann kriege ich halt den allerallerschönsten Border Collie. Aber den kriege ich ganz schnell. Aber den Border Collie, der ein perfekter Hütehund ist, den kriege ich auf die Art eben nicht. Und das haben bis heute nur ganz wenige, muss ich ehrlich, ich merke es immer wieder. Ich mache 8 Stunden Tagesworkshops und nach 8 Stunden kommt immer noch die Frage, ja, aber meine Hunde sind doch alle so und so, dann muss das doch genetisch sein. Und ich denke dann immer, wo waren Sie die letzten 8 Stunden? Ich erkläre das in meinem Buch und es ist mit einer rassetypischen Kultur. Es gibt eine rassetypische Kultur. Diese Kultur wird aufgebaut über viele Generationen hinweg, durch die Züchtenden, durch die Zuchtverbände, natürlich durch die Regeln, die alle, durch die Trainierenden, durch die Haltenden, die haben ja Erwartungen an den Hund. Und die Erwartungen sind mit einer Rasse verknüpft. Und weil natürlich alle diese Erwartungen an diesen Hund haben, nämlich dass er familienfreundlich ist zum Beispiel, deshalb wächst dieser Hund über Generationen hinweg in diese Kultur hinein und der verhält sich halt auch entsprechend. Und das ist eben nicht nur genetisch herangezüchtet, sondern es ist vor allem, es wird immer wieder aus dem Genmaterial, was in dieser Zuchtlinie da ist, das Verhalten herausgeprägt, durch diese Kultur, was erwünscht ist. Und wenn ich das erklärt habe und wenn Leute das verstanden haben, dann sagen sie auch immer sowas, ja super, ich hatte ja auch mal einen Schäferhund, der irgendwie vom Border Collies großgezogen worden ist oder irgendwas, also nagt mich jetzt nicht auf das Beispiel fest, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und der hat sich ja verhalten wie ein Border Collie und gar nicht mehr wie ein Schäferhund. Und dann plötzlich, ach ja, ist ja logisch. Und bei Hütehunden kann man das auch messen, dann sieht man, dass die Genetik, dass es natürlich gewisse Gene gibt, die besonders intelligent sind, die wo man biologisch erklären kann, warum diese Genvarianten das Hütehundverhalten verstärken, verbessern, optimieren. Aber wenn man jetzt genau hinguckt, dann haben diese Genvarianten fast alle Hunderassen. Und sie haben auch sowieso alle Hütehunde, obwohl die nicht von den gleichen Hunderassen abstammen. Das heißt, die Gene sind viel älter als die moderne Rassehundezucht. Sie sind irgendwann entstanden, als sich der Wolf zum Hund entwickelt hat. Natürlich im Zusammenspiel mit dem Menschen, was der Mensch von ihm erwartet hat. Aber dass sie jetzt in Hütehunden, in den modernen Hütehunden so zur Ausprägung kommen, hat gar nicht so viel mit der Zucht zu tun, sondern damit, dass die Kultur diese Gene besonders hervorhebt und herausreguliert. Aber das Potenzial zum Hütehund haben theoretisch auch andere Hunderassen. Ich könnte jetzt eine andere Hunderasse nehmen und könnte die gezielt nur so weiterzüchten, dass sie Hütehundfähigkeiten hätte und hätte sehr schnell, würde ich da vielleicht tolle Hütehunde rauskriegen, weil ich ihnen aber eine andere Kultur geschafft habe. Das Genmaterial war vorher schon da. Und das ist der Punkt, und deshalb bin ich dir so dankbar, dass du das Stichwort Rassismus angesprochen hast. Es ist eben nicht die Rasse, die die einen so macht und die anderen so, genauso wenig wie bei Menschen, sondern es ist die Kultur, die drumherum, das
Genau.
Zusammenspiel aus allem. Und da spielen natürlich die Gene mit rein. Die Gene sind schon wichtig, aber nur im Zusammenspiel mit der Kultur.
Da rennst du jetzt bei mir die offensten aller Türen ein, weil als Hütehund-Tante und Hundetrainerin komme ich immer mit allerlei Absurditäten in Verbindung. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, was den Hütehunden alles so nachgesagt wird, dass sie nicht jagen würden zum Beispiel oder dass sie nur glotzen würden, dann muss ich mir nur meinen kleinen Pauli angucken, der geht als allererstes in den Wald, hopst auf den Baumstumpf, macht die Nase hoch und sagt, so, was ist denn jetzt alles da? Der verfolgt Rehspuren, der zeigt mir Wildschweine, er ist großartig in dem, was er tut, aber hüten, glaube ich, könnte er nichts. Und die jagen angeblich nicht und die machen das angeblich nicht. Und es ist so absurd irgendwie, weil ich glaube, nein, nee, ich glaube nicht, ich weiß es. Und du hast es in deinem Buch ja auch so schön irgendwie beschrieben, dass Wiederholung und Erziehung in Anführungsstrichen unter der Oberfläche wirkt und biologische Prozesse verändert im Hund. Also je nachdem, wie ich mit dem Hund umgehe, forme ich auch die Eigenschaften. Jetzt beim Pauli von klein auf, ich habe den gekriegt mit 8 Monaten oder mit 9 Monaten, bin ich von vornherein in den Wald, habe ihm Spuren gezeigt, habe ihm eine Rehpferde gezeigt, habe ihn überall mit hingenommen. Dann ist es kein Wunder, dass er sich dafür interessiert. Und an den Schaf, die da
Ja.
so stehen bei einer Schäferei, die guckt er an, die machen Mäh, der guckt mich an und sagt, was ist das bitte? Und dann ist es weg. Also ich finde, das trifft es sehr, sehr schön. Und auch, was du schreibst, dass die Bindung und die Beziehung die Biologie des Hundes beeinflusst, längerfristig, tiefergreifend, weil es kommt ja auf mich an. Wie sehe ich meinen Hund? Und das kreiere ich mir dann auch oftmal unterbewusst. Ich verhalte mich dem Hund so gegenüber, wie ich ihn gerne sehe. Und das baue ich mir dann eigentlich auch in zweiter Linie. Oftmal, dass ich es mir gar nicht bewusst bin oder gehe ich da falsch mit der
Nein,
Interpretation von dem, was du da geschrieben hast.
nein, gar nicht. Das ist wunderbar beschrieben. Genau das ist es. Also du hast mein Buch verstanden. Danke. Nein, wir reden über Systeme, über systemische Prozesse. Und es ist eben nichts Lineares. Es ist nicht die Hundehaltende oder der Hundezüchter, die den Hund formen, indem sie irgendwas von dem Hund wollen. Also Hundezucht ist ein linear gedachter Prozess. Ich nehme einfach das Material, ich suche mir den besten Stammbaum vom Mutter- und vom Vatertier und ich fliege mit dem Hund, wer weiß wohin, mache ihm ganz viel Stress, ist ja egal, ist ja nur Genetik. Und das ist linear gedacht. Aber systemisch gedacht ist, dass es immer alles miteinander zusammenhängt und es immer eine Interaktion gibt. Du hast es gut beschrieben, ich muss es gar nicht wiederholen, weil du hast Erwartungen an der Hund hat Erwartungen an dich und im Zusammenspiel findet ihr irgendwie ein Mittelding vielleicht auch. Und diese Erwartung des Hundes ist natürlich, da sind Hunde halt so fantastisch, weil Hunde, wenn sie etwas auch genetisch und über die Jahrtausende hin entstanden sind, dann ist natürlich das, dass sie die Erwartungen von Menschen erfüllen wollen.
Das
Das ist nun das
Nullpunktfeld schaffen wir
Besondere.
uns dann, gell? Wie das,
Das
wenn
ist
wir schon
das.
bei der Quantenphysik sind, dann schau, dann
Genau.
sind wir da im Nullpunktfeld, in dem alles möglich ist, dann
Genau.
je nachdem,
Aber
ja.
trotzdem möchte ich eine Sache noch sagen. Mit Kultur des Hundes, es geht halt noch viel weiter. Es ist nicht nur das, was du mit dem Hund anstellst oder was die Züchtenden oder wenn du einen Tierschutzhund nimmst, was die schreckliche Umwelt dieses Hundes in seiner frühen Kindheit mit ihm angestellt hat. Das ist natürlich Kultur, es ist aber auch die Rasse selbst, das Muttertier, die anderen, die Welpen, also die ja auch sich gegenseitig prägen, also man könnte die Peer Group sagen. Und es ist natürlich, es sind auch ganz klare biologische Grundbedürfnisse. Ein Chihuahua wird immer eher aggressiver sein und eher bellen und sich damit wehren, weil er einfach so klein ist. Und das ist so. Und du kannst nicht aus dem Chihuahua eine deutsche Dogge machen, die völlig gelassen auf die Welt blickt, weil für den Chihuahua stellt sich die Welt halt auch anders dar als für die deutsche Dogge. Und das ist auch Kultur. Es ist aber biologisch. Natürlich, letztlich entsteht es aus der Genetik, die wiederum gesagt hat, dass der Hund groß oder klein ist. Aber es ist eben in Wahrheit nicht Genetik. Also man kann zwar eine klare Korrelation zur Genetik herstellen, aber die Ursache ist, dass der Hund klein ist oder dass er groß ist. Und das ist zwar genetisch bedingt, aber das Verhalten kommt daher, dass der Chihuahua in einer Welt von Riesen lebt. Und wenn er plötzlich in eine andere Welt verpflanzt werden würde und er wäre die deutsche Dogge und wäre der größte Hund, dann hätte er die gleiche Genetik, er würde sich aber völlig anders verhalten. Und das ist, was ich mit Kultur meine. Also, und natürlich einen ganz, ganz großen Teil von dieser Kultur bestimmt ihr. Und weil du Bindung so ansprachst, Hunde sind hochsoziale Wesen. Es gibt eine ganz ausgeprägte Brutfürsorge. Und wie bei uns Menschen, wie bei Ratten, bei Mäusen, und das ist halt wissenschaftlich auch extrem gut untersucht, ist die Bindung für so soziale Wesen das eine der allerwichtigsten Dinge im Leben. Und es ist, prägt halt früh, sehr früh im Leben, wie dieser Hund, diese Hündin mit ihrem sozialen Umfeld umgehen kann. Das wird in der ersten Bindungserfahrung gelernt. Und es ist ganz schrecklich, wenn Menschen sagen, ja, nee, die Bindung zum Züchter, die soll möglichst schlecht sein, damit die Hunde später eine gute Bindung zum Haltenden aufbauen. Das habe ich schon gehört. Es ist natürlich genau das Gegenteil. Je besser die erste Bindungserfahrung im Leben eines Hundes ist, also vor allem zum Muttertier und dann zu den Züchtenden, je besser und stabiler diese Bindung ist, desto bessere Bindung kann dieser Hund später im Leben zu allen anderen Personen oder auch Hunden auch aufbauen. Aber da, ich sehe, ihr nickt alle, also da erzähle ich euch nichts Neues. Und vielleicht als letzter Punkt noch. Natürlich sind, weil du sagtest vorhin, deinen Tierschutzhund, du hast du in jungen Jahren schon, also mit nur ein paar Monaten schon bekommen und dann ist der natürlich noch formbar in der Theorie. Ne? Also, aber deshalb, mach nie jemandem einen Vorwurf, der ein Tierschutzhund erst mit 3 Jahren bekommt und so nach dem Motto, ha, du schaffst das ja nicht, was ich geschafft habe mit meinem Tierschutzhund, weil ein 3-jähriger Tierschutzhund ist im Zweifel tatsächlich nicht mehr so gut formbar, weil er epigenetisch schon so fest verdrahtet ist und die Erfahrungen verstärken sich ja auch immer selbst. Also wenn ein Hund von klein an aggressiv ist, dann wird die Welt auch immer aggressiv auf ihn reagieren. Und wenn das 3 Jahre lang den Hund epigenetisch geprägt hat, ist es irgendwann so fest eingeprägt in dem Gedächtnis der Zellen, da kann man nichts mehr machen oder nur noch sehr wenig machen, als bei einem jungen Hund, der noch sehr eben auch epigenetisch sehr viel formbarer ist. Das wissen also PsychologInnen, die mit Menschen arbeiten, die frühkindlich traumatisiert wurden, die in schrecklichen Kinderheimen aufgewachsen sind. Da gibt es ja sehr gute Studien zu. Die bestätigen das alle, ne? Und ich übertrage das jetzt eher auf die Hunde, weil bei Hunden gibt es diese Studien so natürlich nicht.
Ich bin ja die Social Media Tante hier. Ich mache ja, glaube ich, sämtliche Social Media Plattformen bediene ich, seit sie existieren. Und ich habe vor, glaube ich, 15 Jahren schon einen Text geschrieben, für den ich einen Shitstorm bekommen habe vom Allerübelsten. Ich glaube, ich habe noch nie auf einen Text so einen Shitstorm bekommen. Der fing an, ich weiß nicht mehr ganz auswendig, ein Hütehund kann hüten, muss es aber nicht. Ein Herdenschutzhund kann Herden schützen, muss es aber nicht. Ein Begleithund kann Menschen begleiten. Schoßhund kann auf dem Schoß sitzen, muss es aber nicht. Und so weiter. Ein Schlittenhund kann Schlitten ziehen, muss es aber nicht. Und es war unglaublich, was für eine Empörung, dass, oh ja, dann schrieb ich auch noch ein, in Anführungszeichen, Kampfhund kann kämpfen, muss es aber nicht. Es war Wahnsinn. Ich glaube, man hätte mich gesteinigt damals. Aber ich finde, es liegt doch so auf der Hand. Letztendlich, ich habe jetzt eben auch hier gerade einen Tierschutz-Schlittenhund, einen Husky aus der Tötungsstation. Die bekam ich, die war völlig down and out, hat hier erstmal alles kaputt gemacht. Dieser Hund ist jetzt eine Schlaftablette, wie eigentlich alle meine Hunde. Und nicht, weil ich eine Schlaftablette bin, sondern weil ich meinen Hunden das Leben als so etwas Entspanntes verkaufe, als das, wie sich jeder wünscht, der gerne Multimillionär wäre, mit seinem Personal und seinem Sonnenstuhl am Pool und seinem Drink. Und ich behaupte wirklich, es geht. Es geht wirklich, wenn ich, wie Sabine vorhin auch, glaube ich, erwähnte, wenn ich dem Hund das vorlebe, was ich von ihm möchte. Und so ist es doch bei Eltern auch. Meine Eltern waren Hippies und haben mir ein Hippie-Leben vorgelebt, das ich übernommen habe, weil ich es einfach nicht anders kannte. Und dieses Hippie-Leben gebe ich an meine Hunde weiter. Und es macht wirklich so wahnsinnig viel aus. Und ich finde, deswegen auch sollte dein Buch eigentlich Pflicht werden. Und wir müssen das jetzt nochmal ordentlich bewerben, dass es sich alle hinter die Ohren schreiben. Und eine Ermahnung an alle, es ist keine Gute-Nacht-Lektüre. Also es ist nichts, was man zum Einschlafen oder auf dem Klo nebenbei liest, sondern man muss sich da wirklich konzentriert mit befassen. Es ist Wissenschaft, es ist keine Unterhaltung und es ist gleich zehnmal kein Hundetrainingsbuch, was scheinbar die Lieblingslektüre fast aller Hundehalter ist.
Ja, tatsächlich, Ratgeberliteratur schreibe ich nicht. Ich mache Wissenschaftsliteratur und mein Ansatz ist tatsächlich, ich versuche, dass Menschen die Wissenschaft verstehen und dann selber, weil sie die Wissenschaft verstehen, ihre eigenen Ratgeber sein können. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ich zutiefst davon überzeugt bin, dass alle Menschen, alle Hunde totale Individuen sind. Wir haben viel über Komplexität heute schon geredet und es gibt halt nicht den einen Hund, es gibt auch nicht den einen Hund einer Rasse, sowieso nicht. Und selbst Hunde eines Wurfs können vollkommen unterschiedlich sein, obwohl sie genetisch recht ähnlich sind. Bei Menschen auch eineiige Zwillinge, äußerlich absolut identisch, aber von der Psyche her unterschiedlich, das wisst ihr alle. Das heißt, es gibt so viele, unglaublich viele individuelle Einflussfaktoren und es ist so komplex auf jedes Wesen, dass eben auch verallgemeinernde Ratschläge nicht zum Ziel führen können. Ich kenne ja auch eine Menge Leute, die tolle Buchratgeber schreiben, also Petra Kriwi oder Heinz Weith, den ich schon angesprochen habe oder so. Da kenne ich ja ganz viele ganz tolle auch Literatur. Aber die guten Bücher schreiben ja genau auch das rein, ne? Die versuchen, Hundetrainierende und Hundehaltende zu ermächtigen, selber mit dem Hund eigenverantwortlich umzugehen und sagen ihm nicht, mach dies, mach jenes, mach das und das hilft dir bei jedem Hund. Das ist halt auch unseriös. Und ich versuche eben die Wissenschaft zu erklären. Und vielleicht an der Stelle, wo wir über den Stress reden und die Wissenschaft reden und Eva, wo du sagtest, dieses Beispiel, deine Hunde, die werden alle selber zu Schlaftabletten. Natürlich, das ist dann wieder auf die Ebene der Wissenschaft das runtergebrochen. Was passiert da eigentlich? Und es ist tatsächlich so, dass du dafür sorgst, dass diese Hunde, die mit einem überagilen Stressreaktionssystem wahrscheinlich zu dir gekommen sind, wo also epigenetisch Gene für Stresshormonrezeptoren stumm geschaltet worden sind im Gehirn und andere Gene vielleicht für Stresshormonausschüttung besonders aktiv waren. Also diese Hunde hatten wissenschaftlich gesehen ein total überreiztes Stresssystem. Sie haben permanent Cortisol im Blut, weil das Gehirn nicht so gut messen kann, wie viel Stress der Hund gerade erfährt, weil epigenetisch das Gen für diesen Rezeptor abgeschaltet ist und sozusagen der Sensor für Stress nicht gut funktioniert. Und was du letztlich gemacht hast, und das kann man dann in Studien mit Ratten und Mäusen alles messen, ist, du hast trotzdem dafür gesorgt, dass der Stresslevel deiner Hunde dauerhaft so niedrig ist. Und weil du immer wieder und permanent, da muss man auch dranbleiben, da muss man Geduld haben, da muss man jeden Tag das machen, weil jeder kleine Stressreiz, so, ach, jetzt habe ich ja den Hund, ich war jetzt mal lieb zu dem, jetzt muss der aber auch mal wieder sich mit, also ihr wisst, was ich meine, da schießt das Cortisol natürlich sofort wieder hoch und du hast nichts erreicht, sondern du musst über lange Zeit Jeden Tag dranbleiben, immer wieder dem Hund das Gefühl geben, dass er maximaler Geborgenheit, maximaler Stressfreiheit, und dann bleibt über lange Zeit der Cortisolspiegel niedrig. Und jetzt passiert halt das Magische. Jetzt die Zellen im Gehirn, die reagieren darauf. Und die machen plötzlich, die nehmen Methylgruppen weg. Entschuldigung, Ute, sie nehmen Methylgruppen weg an diesem Gen für diesen Rezeptor. Und plötzlich bildet sich in dieser Stelle im Gehirn, es ist der Hippocampus und es ist der Glukokortikoidrezeptor. An dieser Stelle bilden sich mehr von diesen Rezeptoren, und dein Hund, der vorher so gestresst war und so aggressiv war, der reagiert plötzlich viel empfindlicher auf hohe Cortisolspiegel und merkt, wieso habe ich so viel Cortisol im Blut? Es ist doch alles gut. Ich fahre mal den Cortisolausschüttung total runter. Und damit hast du plötzlich den Hund zur Schlaftablette gemacht. Und das ist das Spannende an dieser Wissenschaft, dass das, was du immer schon wusstest, dass die Wissenschaft dir erklärt, was da genau passiert ist. Und ich habe es natürlich jetzt gnadenlos vereinfacht. Und in Wahrheit ist es viel komplizierter. Aber ich glaube, es ist nicht falsch gewesen, was ich gesagt habe. Und natürlich funktioniert das auch nicht bei jedem Hund. Also jetzt, wenn uns Leute zuhören und denken, warum hat das denn bei mir nicht funktioniert? Ich habe das doch auch immer gemacht. Dann liegt das am Hund. Ne? Und dann liegt es an der Umwelt, an den Erfahrungen, die der Hund vorher gemacht hat. Also ich will auch keine zu großen Erwartungen schüren, und ich will auch nicht, dass sie alle meinen, sie können jetzt alles mit allen Hunden machen. Das, was ich jetzt erklärt habe, funktioniert vielleicht bei manchen Hunden nicht mehr, weil diese, sorry, wenn ich das so, weil dieses Buch nicht nur weit hinten ins Regal gestellt worden ist. Das Buch ist jetzt dieses Gen für diesen Glukokortikoidrezeptor. Das Buch ist in der Bibliothek nicht weit nach hinten gestellt worden, sondern es ist im Safe abgeschlossen worden. Und du kommst einfach nicht mehr ran an dieses Buch. Und das liegt daran, dass dieser Hund vielleicht viel schrecklichere Erfahrungen gemacht hat, dass vielleicht auch seine Vorfahren über ein, zwei Generationen hinweg auch schon ganz schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann ist eben nicht nur diese Methylgruppe da, sondern ist vielleicht auch noch das Histonprotein in der Nähe so verändert. Und dann sind auch noch irgendwelche Mikro-RNAs so da. Also ich sage das jetzt nur, ihr müsst euch das nicht merken, aber dann ist die Epigenetik halt, dieses Gen ist halt nicht nur über einen Mechanismus stumm geschaltet, sondern über zwei, drei, vier parallel arbeitende Mechanismen. Und deshalb kommst du nicht mehr so leicht ran an dieses Gen und schaffst es eben nicht, aus diesem Hund eine Schlaftablette zu machen. Oder eben den netten, freundlichen, gelassenen Hund. Ja. Also Entschuldigung, wenn ich da jetzt so weit ausgeführt habe, aber mir ist es immer wichtig, dass diese Botschaft der Epigenetik nicht ist, du kannst alles mit deinem Hund machen, und dann hat man nämlich ein schlechtes Gewissen plötzlich, wenn es einem selber nicht gelingt. Und übertragen, ich habe ja auch viele Vorträge, halt ja auch für Menschen, ist das Gleiche, dass dann die Leute sagen, ja, wieso kriegst du denn noch Krebs? Ne? Also du musst doch nur positiv denken und du musst dich gesund ernähren, dann kriegst du keinen Krebs mehr, hat doch der Spork in seinem Buch geschrieben. Nein, so ist es eben nicht. Ne? Krebs kann nun mal zufällig auftreten, und das ist das Schicksal. Und dann muss man das auch akzeptieren können. Und dann kann einem nicht irgendein Epigenetik-Guru erzählen, das hätte ich dir vorher sagen können, wie du das schaffst, dass du keinen Krebs kriegst oder dass du dein Gewicht verlierst. Du musst ja nur weniger essen, das ist ja Epigenetik, ne? Und so ist es eben nicht.
Ja, ich glaube, dass niemand ein Problem hier hat, wenn du das so erklärst, sondern ganz im Gegenteil, weil ich finde es super wichtig, dass man das auch wirklich für so nicht chemisch begabte Menschen wie mich so erklärt, dass man damit was anfangen kann. Um das geht es ja letztendlich, dass man diese wirklich hochkomplizierten und komplexen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Alltag anwenden kann. Und dass die Erfahrungen, die wir machen in unserem Alltag, dass man die eben mittlerweile auch wissenschaftlich belegen kann. Und das ist ja das, was mich so glücklich macht. Und das mit dem Dranbleiben ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schreibe mir hier ständig irgendwas auf, wo ich was sagen will, aber ist egal. Wir reden schon irgendwie immer über alles. Aber es ist so spannend, das Ganze. Also ich muss wirklich auf die Uhr gucken, damit wir nicht allzu lang das machen. Aber ich glaube, wenn wir das 10 Stunden machen würden, würden die Leute das auch noch anhören, weil es so toll ist. Nee, aber jetzt nochmal mit dem Dranbleiben. Also es ist ja so, wir haben ja definitiv alle die Erfahrung, dass selbst wenn du einen schwer geschädigten, schwer traumatisierten Hund hast, jetzt nicht extrem vielleicht, aber selbst wenn du einen Hund kriegst aus dem Kriegsgebiet, Ja, es gibt ja Leute, die solche Hunde adoptieren oder einen Hund aus einer Tötungsstation. Also da, ich habe erst die Tage wieder eine Mail gekriegt von jemandem mit einer ganz extremen Angsthündin, die nach einem halben Jahr, eine Windhündin aus Spanien, die nach einem halben Jahr das überhaupt erst geschafft hat, aus dem Haus zu gehen und da mal versuchsweise nur vor die Terrassentür zu pullern, also noch gar nicht in den Garten. Also das sind ja wirklich schwer traumatisierte Hunde. Und trotzdem wissen wir, dass du bei diesen Hunden durchaus Erfolge haben kannst, wenn du eben keine Wunder erwartest. Dann kannst du eben schon ganz viel erreichen, so dass für den Hund das Leben, das er bei dir dann führt, tatsächlich lebenswerter ist. Man kann ja nicht erwarten, dass der dann auf einmal super entspannt und auch, ja, ist alles egal, was in meinem Leben passiert ist, was soll denn das? Könnte ja von uns auch keiner. Ja, wenn wir im Bunker gesessen haben und die Bomben sind rund um uns geflogen, das werden wir im Leben nie vergessen. Und genauso wird dieser Hund das auch nicht vergessen. Und ich glaube, da ist der Punkt, dass man die Erwartungen runterschraubt. Deswegen ist es so wichtig, dass du gesagt hast, du kannst eben nicht alles erreichen mit der Epigenetik. Wie soll das funktionieren? Wenn das Buch weg ist, wenn es im Safe ist, ist es im Safe und du kommst nicht mehr hin. Weil dann gibt es halt kein Codewort mehr. Ne? Aber das mit dem Dranbleiben ist halt so eine Nummer, dass den Leuten halt vorgemacht wird, du musst ja nur. Also in der Zeit, wo ich Praktikanten hier bei mir hatte, da musste so jemand nur sagen, hinterher, ich verstehe gar nicht, warum der so ein Problem mit seinem Hund hat, der muss ja nur. Und dann ist die Ute schon explodiert. Ja, weil so geht es einfach nicht. Es gibt keine Rezepte. Also in keiner Hinsicht, weder im Verhaltenstraining noch epigenetisch noch wie auch immer. Du musst das Individuum angucken, du musst das Team anschauen, du musst schauen, wo lebt dieser Hund, mit welchen Menschen, in welchem Umfeld, wer fummelt da alles rein, wer hat schon vorher reingefummelt. Gerade bei Hunden aus dem Tierschutz, ja, die haben vielleicht ein super Leben auf der Straße geführt, werden mit der Schlinge gefangen, landen im Shelter. Im Shelter ist ein normales Shelter, kein besonders gutes, kein besonders schlechtes. Kommen dann mit so einem Horrortransport nach Deutschland, landen auf einer Pflegestelle, wo niemand wirklich Ahnung hat, aber wir haben alle Hunde lieb und dann wird's schon. Und dann kommt dieser Hund zu Menschen, die erwarten, dass dieser Hund, weil er angeblich der und der Rasse angehört, die und die Verhaltensweisen zeigt und natürlich innerhalb von einem halben Jahr funktioniert, weil wir sind ja so lieb zu ihm. Und das ist halt der Irrsinn, mit dem wir da zu tun haben. Und natürlich kannst du viel erreichen, selbstverständlich, aber halt nur in gewissen Grenzen. Und ich meine, Eva, ich habe es neulich schon mal irgendwo gesagt, am Anfang, wenn Eva so Sachen erzählt hat wie die, ich habe mir immer gedacht, was erzählt die da? Ich bin mittlerweile überzeugt, dass Eva ein Vorbild ist für alle. Also, weil ich glaube, das ist wirklich ein ganz entscheidender Punkt ist, dass du dran bleibst und durchgehend einfach nett und freundlich bist mit den Hunden und deine Erwartungen runterschraubst und sagst, der ist halt so. So ist er halt. Und nicht, was stelle ich mir vor, will ich mit dem Hund machen, sondern der ist so. Und jetzt leben wir zusammen und es geht uns gut. So, jetzt habe ich mindestens genauso lange geredet wie du.
Ja, aber ich habe dir sehr gerne zugehört. Nein, ich lerne ja immer in solchen auch Workshops oder Podcasts lerne ich ja immer ganz viel von den Hundemenschen, also von euch. Also ich lerne tatsächlich auch ganz viel gerade. Was du zum Beispiel gerade erzählt hast, das hat mich jetzt total erinnert an das, was ihr ja eingangs als Botschaft aus meinem Buch zitiert hattet. Diese Botschaft, dass man nicht versuchen soll, den Hund zu verändern, sondern dass man versuchen soll, die Umwelt des Hundes zu verändern. Und dann verändert sich der Hund halt in dieser Umwelt mit. Und da sind wir wieder bei der Basis der Epigenetik. Wozu hat denn die Natur die Epigenetik erfunden? Also zum einen, um mehrzellige Organismen zu schaffen, wo es verschiedene Zelltypen gibt, nämlich eine Nerven, Zelle, eine Hautzelle, eine Leberzelle sind epigenetisch unterschiedlich genetisch gleich. Das ist das eine. Das andere ist aber, um einem Organismus die Fähigkeit zu geben, sich schnell an seine Umwelt anzupassen. Und das ist jetzt genau das, was du beschreibst. Für den Hund, den Tierschutzhund, der im Kriegsgebiet aufgewachsen ist, für den war das ja eine sinnvolle Anpassung, aggressiv zu werden. War für den überlebenswichtig. Der ist unter Bedingungen und in einer Umwelt aufgewachsen, wo es rein evolutionsbiologisch für ihn absolut überlebenswichtig war, ein aggressiver, fieser, böser Hund zu sein. Der sollte ja nicht als Schoßhund agieren, sondern er sollte im Krieg irgendwie überleben. Also der Hund hat sich absolut adäquat verhalten. Und jetzt sind wir es, wir Menschen sind es, die diesen Hund aus dem Krieg holen und in unsere Umwelt verpflanzen und erwarten einfach, jetzt soll der doch bitte lieb und nett sein. Und warum ist denn der Hund? Warum beißt der denn? Oder keine Ahnung, warum geht der nicht vor die Tür? Warum pinkelt der mir die ganze Zeit auf den Teppich? Ja, weil er völlig überfordert ist und ich eine Erwartung an diesen Hund habe, die diesem Hund ja biologisch überhaupt nicht gerecht wird an dieser Stelle. Und ich bin jetzt also genötigt und muss das einfach durchhalten, dem Hund eine schöne, eine Umwelt zu geben über lange Zeit und immer wieder und dem Hund die Zeit zu lassen, dass er in dieser neuen Umwelt ankommt und dass sich diese ganzen Strukturen, es sind ja nicht nur die epigenetischen Strukturen, es ist das Gehirn, es ist ja klassische Konditionierung, klassische Verhaltensbiologie, neurobiologisches Lernen und die Epigenetik, das sind ja mehr die Stoffwechselprozesse, auch Hirnstoffwechsel, hat dann auch viel mit Lernen zu tun. Aber all diese ganze Biologie, der muss man ja Zeit geben. Und wenn ich jetzt die Umwelt stabil halte, eindeutige Signale über lange Zeit immer wieder gleichsetze, dann mache ich es dem Hund leicht, sich in diese Umwelt hinein anzupassen. Und dann passiert biologisch in diesem Hund, in jeder seiner Billionen Zellen, unheimlich viel. Und das sehen wir natürlich nicht. Aber irgendwann, es ist einfach, dieser Hund muss biologisch sich anpassen, weil sein Verhalten in dieser Umwelt nicht mehr funktioniert und auch sein Stoffwechsel in dieser Umwelt nicht mehr funktioniert. Und das muss der Hund aber lernen und das geht nicht von heute auf morgen. Und wir können eigentlich nichts anderes tun, als daneben stehen und so empathisch wie möglich, und das ist der Punkt, und so individuell wie möglich auf diesen einen Hund eingehen und immer genau gucken, was habe ich gerade gemacht? Hat das dem Hund gut getan oder nicht? Und das muss ich immer wieder hinterfragen. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich das mal nicht mache, ne? Ich kann das ja nicht permanent machen. Aber die Mehrheit meiner Aktionen muss ich mich immer hinterfragen und schauen, das, was ich gerade mit dem Hund gemacht habe, war das gut für den Hund in dieser Umwelt oder nicht? Sind wir unserem Ziel näher gekommen, dass dieser Hund in meine Umwelt passt oder nicht? Deshalb funktioniert ein Ratgeber an der Stelle nicht, außer der Ratgeber sagt, sei so empathisch wie möglich zu deinem Hund und versuch immer wieder zu lesen, ob der Hund sich in die richtige Richtung entwickelt. Und dann veränder aber nicht den Hund, sondern mach das, was du gerade in der Umwelt des Hundes verändert hast. Mach es einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und schau, jedes Mal geht es immer noch in die richtige Richtung. Das meine ich, wenn ich sage, veränder nicht den Hund, sondern veränder seine Umwelt. Und du veränderst die Umwelt und guckst die ganze Zeit zu, verändert sich jetzt der Hund in dieser Umwelt? Also passt er sich in diese Umwelt, in die richtige Richtung an? Das ist die Idee dahinter.
Und ich denke ja auch, das ist ja auch ein Kennzeichen einer guten Beziehung, dass man sich auf den Partner in gewisser Form halt auch einstellt. Also nicht nur Erwartungen hat, sondern eben dementsprechend auch Sachen gibt. Und selbst wenn die Veränderung, die Verhaltensveränderung von Hunden bestimmte Grenzen hat, denke ich, dass insgesamt die Lebensqualität durch die Verbesserung der Bedingungen halt enorm angehoben wird. Dass man dem Lebewesen, dem Hund in dem Fall, das Gefühl gibt, du wirst genau so geliebt, wie du bist, auf dem Stand, wo du bist, und ich gebe dir halt alle Möglichkeiten, dich zu entwickeln. Was ich noch total spannend finde, deswegen wollte ich das nochmal ansprechen. Ich sage mittlerweile ganz oft, dass sich die Generationen von Hunden verändern, was man auch im Training deutlich sieht. Und der Hund ist ja nun mal ein Lebewesen, der ja eins der Tiere, die am engsten mit dem Menschen zusammenleben. Und ich glaube, deshalb wird er auch so stark von unserem Verhalten und von seinem Umfeld mit uns beeinflusst. Und was ich halt in den letzten 3, 4, 5 Jahren beobachte, ist, dass die Hunde, genau wie es bei den Menschen ist, ein Stück weit stressanfälliger werden, hektischer werden, unkonzentrierter werden. Und das ist ja eigentlich dann nur ein Spiegelbild von dem, was sie durch uns im Umfeld mitkriegen.
Ja.
Würdest du das so bestätigen?
Genau. 100%. Absolut. Das würde ich ganz genauso sehen. Ja. Also Hunde haben halt diese 10.000 bis 30.000 Jahre Evolution hinter sich, wo sie sich sozusagen an den Menschen auch dann evolutionsbiologisch herangepirscht haben und einfach daraufhin Selektion stattgefunden hat über Jahrtausende hinweg, Jahrzehntausende hinweg, muss man ja sagen, dass die Hunde von Menschen gemocht werden und dass sie von Menschen angenommen werden und dass sie von Menschen eben auch auf eine gewisse Art natürlich benutzt werden in unserem Zweck als Diensthunde oder dass sie Aufgaben hatten, aber auch, dass sie einfach von uns, dass sie uns spiegeln und uns PartnerInnen auf Augenhöhe sind. Und das ist ein kultureller Prozess gewesen, der aber eine genetische Basis hat über den ganz langfristigen Prozess, sich natürlich in der Genetik des Hundes widerspiegelt. Dennoch ist ja der Chihuahua streng genetisch gesehen noch ein Wolf. Also wenn man sich nur die Genetik des Chihuahuas anguckt, ist es ein Wolf. Es gibt ja auch keine Artgrenze dazwischen. Das heißt, natürlich sind sie genetisch sehr verschieden, aber nicht nur auf der Basis der Genvarianten, sondern ganz viel auch auf der Basis, wie diese Gene reguliert werden. Und das sind wiederum Prozesse, die ganz, ganz schnell auch wieder verändert werden können. Und nur deshalb konnten diese lächerlichen 200 Jahre, sind ja vor dem ganzen 10.000 Jahren, ist das ja nichts. Also man weiß zwar schon inzwischen gab es jetzt gerade eine neue Studie, schon in der Eiszeit gab es diese großen Größenunterschiede und optischen Unterschiede zwischen Hunde. Die gab es tatsächlich da schon. Aber diese moderne Rassehundezucht, die gibt es halt erst seit 200 Jahren und dass man diese Erwartung an Rassen hat. Und das zeigt einfach nur, dass die Anlagen alle vorher schon da sind und dass die Hunde so unglaublich flexibel sind in ihrer Fähigkeit, sich schnell in kürzester Zeit anzupassen an die Bedürfnisse des Menschen. Und das spiegelt halt dieser Erfolg dieser Rassehundezucht wider. Und es ist in Wahrheit kein Erfolg der Genetik, außer beim Aussehen der Hunde, da ist es ein Erfolg der Genetik. Aber es ist bei der Persönlichkeit der Hunde ist es ganz klar ein Erfolg dieser Anpassungsfähigkeit des Hundes an die Erwartungen des Menschen. Und das ist genau das, was du gesagt hast, Nicole. Entschuldigung, dass ich da jetzt. Aber das ist genau das. Und wir merken das sofort. Die Menschen verändern sich, haben sich in den letzten 3, 4 Jahren verändert. Die Hunde verändern sich auch. Müssen sie ja, weil sie sind darauf angewiesen. Es ist ihre Existenzgrundlage, dass sie sich an uns hochsensibel anpassen und auf uns reagieren. Ich meine, wenn ich so einen Hund sehe, der guckt ja die ganze Zeit nur seine Haltende an und macht nichts anderes, als zu schauen, wie denkt die jetzt über mich? Oder so sieht man ja ganz oft. Das ist halt einfach in Wahrheit der biologische Zweck von Hunden.
Genau. Aber es ist ja auch so, wenn die Menschen sich in eine etwas problematische Richtung entwickeln, erkennt man das dann dementsprechend auch an der aktuellen Verhaltenssituation bei Hunden. Aber ja. Ich habe noch eine ganz andere Frage an dich, weil mich das super interessiert, weil, wie gesagt, klar, mit 200 Jahren Rassehundezucht ist ja die Frage, ob sich das immer so in die positive Richtung entwickelt hat. Bist du der Meinung oder kannst du bestätigen, dass wenn die Hunde zumindest ein Stück weit ihre Partner selbst wählen könnten, dass sie das intelligenter und cleverer machen würden, als wenn es die Menschen bestimmen?
Ja, das ist jetzt so eine Frage, wo ich eigentlich sagen, normalerweise antworten würde, die gebe ich an euch zurück, weil ihr habt von Hunden einfach viel, viel mehr Ahnung als ich. Ich habe ja nur Ahnung von Epigenetik. Also als Biologe kann ich natürlich meine Einschätzung abgeben, aber das ist dann eher spekulativ. Also ich denke, rein biologisch würde es total Sinn machen. Natürlich ist biologisch einfach Sinn macht, dass die Partnerwahl dem Hund selbst überlassen bleibt. Aber ich fürchte, so wie Hunde ticken, könnte es passieren, dass der Hund sich genau die gleichen Individuen aussucht wie die Haltende, weil der Hund in Wahrheit, das ist halt das Hundespezielle, das gilt für alle anderen Tierarten nicht, aber für Hunde könnte es passieren, dass der Hund tatsächlich mehr darauf achtet, was du, Nicole, möchtest, mit wem er sich verpaart, als was er selbst möchte. Dass ihm das wichtiger ist. So sind nun mal, glaube ich, so haben wir uns Hunde über die Jahrtausende uns selektiert in diese Richtung. Da gibt es ja tatsächlich verhaltensbiologische Experimente, die zeigen, dass Hunde das Bedürfnis der Menschen, die sie halten, wichtiger ist als ihr eigenes Bedürfnis an manchen Stellen.
Darf ich mich mal da ganz, ganz kurz einmischen? Es gibt Erkenntnisse von den Inuit, die ja ganz auch eine ganz geringe Hundepopulation hatten und die für die wichtig war, dass die Hunde gesund bleiben, also nicht durch Inzucht krank werden. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben, wenn die eine läufige Hündin hatten, die also gedeckt werden sollte, dann haben die alle Rüden, die in Frage kamen, zusammengeholt. Die Rüden wurden fixiert, die wurden angeleint und die Hündin wurde freilaufen gelassen. Und die hat sich, ich weiß jetzt nicht, ob zu 100%, aber mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit immer den richtigen Rüden rausgesucht. Man hat sich nämlich gewundert, warum diese Hunde der Inuit so gesund waren.
Weil sie viel guten Fisch essen und viel Alpha-Linolensäure und viel solche Sachen nehmen. Deswegen sind sie so gesund,
Die Ernährung.
weil sie sich bewegen dürfen. Das ist Biodensität. Die dürfen laufen, wie sie gedacht sind und bimbern, wenn sie wollen. Ja.
Ja, da sagt Sabine natürlich was ganz Wichtiges. Also wir haben nur so viel über Stress und Traumatisierung von Tierschutzhunden und so geredet. All das, die Sachen sind natürlich auch extrem gut erforscht, weil man, muss man so grausam sagen, mit Mäusen halt super Experimente machen kann, wo man sie traumatisiert und man verbraucht wenig Tiere. Das ist wiederum positiv, weil man sehr schnell große messbare Effekte hat, ne? Und natürlich passt man beim Traumatisieren auf, dass man nicht zu grausame Traumata wählt. Aber das muss ja durch Ethikkommissionen durch, so ein Experiment. Ich möchte jetzt keinen Shitstorm mehr einhandeln. Ich habe hier nicht für grausame Tierversuche votiert. Ich finde das ganz schrecklich. Aber wir haben so viel über diese Sachen geredet. Aber es gibt genau die Wissenschaft auch zur Ernährung und zur Bewegung. Das sind genau die drei Sachen: Stress, Ernährung, Bewegung, wo das sehr gut untersucht ist, dass eben immer, wenn es über den Stoffwechsel geht, bei Stress natürlich eher über den Hirnstoffwechsel, über das Nervensystem, bei der Ernährung viel über den Fettstoffwechsel und bei der Bewegung viel über den Muskelstoffwechsel. Es sind unterschiedliche Stoffwechselsysteme, aber die Prozesse auf der Ebene der Genregulation sind genau die gleichen. Ne? Da werden diese Schalter an- und ausgeschaltet, die Bücher in den Regalen weggeschlossen oder nach vorne geholt und so weiter. Ne? Also deshalb danke für den Hinweis. Und vielleicht noch eine Sache zu den Hunden. Ich kannte die Geschichte nicht mit den Inuit, aber das ist natürlich super spannend. Und wir wissen von anderen Tieren, wissen wir ja auch, dass es so Pheromone auch gibt und dass tatsächlich auch die Genetik, in dem Fall tatsächlich auch die genetischen Dispositionen, auch bei Menschen wahrscheinlich über den Geruch vermittelt werden zum Teil und dass Menschen sich über den Geruch unbewusst an andere Menschen attraktiv finden, die genetisch teilweise besonders verschieden von ihnen sind, an bestimmten Stellen. Und das ist genau der Mechanismus, der hier wahrscheinlich auch greift. Also insofern glaube ich, dass sowohl Ute recht hatte als auch Sabine. Beides hat dafür gesorgt, dass diese Inuit besonders gesunde Hunde hatten.
Na super. Aber du hast mir jetzt zumindest einen Erklärungsversuch gegeben. Mein Pauli, den habe ich ja von der Züchterin entführt, quasi von meiner Freundin. Und quasi, ich hatte die Auflage, dass er mal ein paar Decksprünge machen darf, weil eigentlich wollte sie ihn selber für die Zucht behalten. Die hatten mir nur abgegeben. Und er hatte echt Schwierigkeiten. Und ich habe das innerlich, ich fand es total schrecklich, dass er das jetzt da tun muss. Womöglich hat das ein bisschen dafür zugeführt, dass es nicht wirklich immer gut was geworden ist und gut geklappt hat am Rand. Aber was ich jetzt nochmal loswerden wollte, mit diesem Umweltverändern, dass ich nicht den Hund verändere, sondern dass ich schaue, dass ich die Umgebung an den Hund anpasse. Was mir persönlich dazu wichtig wäre, wäre vielleicht eine Frage, Fragezeichen oder auch eine Feststellung. Also, aber das, was ich da sehe, ist, was nicht zielführend ist für keinen Hund der Welt, ist, manche Menschen neigen dazu, dieses Anpassen an den Hund so weit zu praktizieren, bis es zur eigenen Selbstaufgabe führt. Und also da habe ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel, sehr schräge Sachen erlebt in den letzten Jahren. Und ich bin der Überzeugung, dass das eigentlich eher das Gegenteil ist, weil die Hunde dann tatsächlich den Menschen auffangen und in ihrer eigenen Entwicklung eher gebremst werden. Die könnten vielleicht viel weiter werden, aber der Mensch, der verunmöglicht das dadurch, dass er, das ist wie diese ewig verhätschelten Unselbstständigen, da gab es doch mal so dieses, ach, ich sage immer dieses, wie hieß er bei Psycho, der mit der Mama, das Norman Bates-Syndrom, irgendwie, die da so klein gehalten und so kurz gehalten worden sind, dass die sich selber gar nicht gut entwickeln können. Das war mir jetzt wichtig, dass ich das mal anspreche.
Darf ich dazu kurz was
Ja,
sagen?
gern.
Weil das war, glaube ich, ein Missverständnis. Ich habe nicht gesagt, dass wir die Umwelt an den Hund anpassen sollen. Das würde ja behaupten, deuten, dass zum Beispiel bei dem traumatisierten Hund, der aus dem Krieg kommt, ich den Krieg zum Hund holen soll. Und
Nee,
ich,
nee,
ne?
nee, nee, so habe
Sondern
ich, ja.
was ich gemeint habe, aber das ist an der Stelle, glaube ich, weil es wirklich missverstanden werden kann. Genau in dem Sinne, wie du es gerade sagst.
deswegen sage ich das ja, ne?
Ich muss wenn der Hund ein unerwünschtes Verhalten zeigt und irgendwie nicht zu mir passt, dann muss natürlich das Ziel sein, dass der Hund sich verändert und dass der Hund sich an mich und meine Umwelt
Eben.
anpasst. Ich erreiche es nur nicht, indem ich dem Hund die ganze Zeit sage, er soll anders sein, sondern ich erreiche es, indem ich die Umwelt so verändere und beeinflusse und so starke Umweltsignale setze, dass es dem Hund leichter fällt, sich in diese Umwelt
Ganz
hinein
genau.
anzupassen.
Ganz genau, das ist der Idealfall jetzt. Ich bin jetzt nur davon ausgegangen, falls da jemand zuhört, der da womöglich die falschen Rückschlüsse
Ja.
draus zieht, eben weil ich aus der Praxis schon da die absurdesten Sachen erlebt habe, dass da wirklich bis zur totalen Selbstaufgabe, bis zur persönlichen mentalen Insolvenz die Leute da gehandelt haben. Also, was ich wichtig finde, ist, ich habe ja nun mal meine Persönlichkeit und ich habe das Leben, das ich jetzt führe. Und ich finde es immer wichtig, dass man Sachen so unaufgeregt wie möglich macht. Dass man verunmöglicht, dass dem Hund was Schlimmes passieren kann durch Management, durch irgendwelche Vorrichtungen und dass ich ihm aber im Gegenzug auch wirklich den Raum nach hinten offen lasse, sich so zu verhalten, wie es der Situation dienlich wäre und dass er dann lernen kann aus dem, also so selbstwirksam eigentlich in der Hinsicht. Das wäre mir ganz, ganz wichtig, dass man Routinen aufbaut, dass man Regeln aufbaut, dass so ein Hund weiß, was kommt als nächstes. Und vor allem, was ich so wichtig finde, dass man als Mensch in seinen Handlungen stringent ist. Also, dass man gleichbleibend ist, dass man nicht heute Ja sagt und morgen Nein und heute schlecht gelaunt ist und morgen gut gelaunt ist und heute die Laune, also dass man versucht, dass man dann Gleichmut entwickelt. Damit, glaube ich, fährt man ganz gut. Ich denke, da können wir uns einigen drauf, oder? Ja, okay. Dann wollte ich jetzt nur noch mal so zusammenfassend für mich wirklich was anmerken, bevor das dann später untergeht. Ich finde es super, super großartig, dass du jetzt da heute hier deine Sachen so in die Tiefe gehend vorstellst. Es ist furchtbar wichtig. Und wir haben ja ganz, ganz viele Themen schon behandelt. Und es ist auch für uns eine feine Geschichte, dass du vieles von dem, über was wir so diskutieren und was wir so besprechen, wirklich bestätigst. Also solche Sachen zum Beispiel, das mit dem Stress ist bei uns immer wieder ein Thema, dieser chronische Stress, dass der das Angstverhalten verstärken kann, Aggression begünstigen kann, die Lernfähigkeit verschlechtern kann, all die Dinge. Und dass nicht nur Training zählt, sondern eben der Alltag, der Umgangston und die Umgebung, dass die Beziehung wichtiger ist als irgendwelche Methode, also dass die Qualität der Bindung, / Beziehung, die Biologie beeinflussen kann, stressregulierend wirkt und verhaltensstabilisierend wirken kann und dass der Fokus auf ruhige Umgebung, auf klare Strukturen und auf Sicherheit läuft, dass man mehr belohnt als bestraft, dass es wichtig ist, Vertrauen aufzubauen und dass man Geduld an den Tag legt im Umgang mit den Hunden. Also da freue ich mich sehr, sehr drüber, dass das so Punkte sind, die jetzt hier wirklich nochmal signifikant besprochen wurden, dass auch Lernen und das Leben mit dem Hund und Ergebnisse erzielen kein Ereignis sind, sondern eben ein Prozess, dass man den Lebewesen auch sich selber im Umgang damit viel Zeit geben muss. Und ich wünsche mir, dass dein Buch, also das Buch, was du geschrieben hast über die Epigenetik, nicht im Regal ganz hinten verramscht wird, sondern dass es wirklich vorne in den ersten Reihen steht mit gelben Pfeilen und roten Pfeilen und dass es wirklich so viele wie möglich sehen, kaufen und lesen, weil es erklärt vieles und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich auch, um Hunde besser verstehen zu können. Danke dir an der Stelle nochmal wirklich.
Ich danke dir, das tat jetzt sehr gut, danke.
Ja, ich finde, du hast es jetzt toll zusammengefasst, Sabine. Ich sag's mal so, ich hätte es nicht schöner sagen können. Ja, also ich glaube, das ist letztendlich war das unser Hintergedanke, warum wir dich eingeladen haben, Peter. Und ich würde einfach vorschlagen, du sagst uns jetzt noch ein schönes Schlusswort und dann glaube ich, haben wir da eine sehr, sehr gute Special Guest Podcast Folge, oder?
Ja, das freut mich natürlich. Also zunächst erstmal vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Die Zeit ist ja auch total schnell rumgegangen. Also
Absolut.
ich habe viel von euch gelernt. Ich bin ja dann oft auf Workshops und treffe dann vor Hundemenschen und ich habe immer dieses Thema, dass ich ja mich mit Hunden gar nicht so gut auskenne. Das sage ich ja immer ganz
Merkt man
offen.
kaum.
Aber Aber das ist ja auch, wie gesagt, nicht meine Aufgabe und deshalb bin ich ja immer total dankbar, schöne Beispiele zu kommen oder das zu spiegeln. Und vielleicht wäre das auch mein Schlusswort an der Stelle. Also vorab natürlich das Dankeschön an euch und dann, ich finde, das schönste Schlusswort hat ja Sabine gesagt mit dem Buch, das sie ganz vorne ins Regal stellen würde. Das fand ich ein sehr schönes Bild und es tut mir natürlich auch gut als Kompliment. So wie wir heute hier geredet haben, dieses dann doch halbwegs dialogische, ich habe natürlich die höchsten Redeanteile gehabt, aber dass wir uns zugehört haben, dass wir Verständnis füreinander aufgebracht haben, dass es um die Hunde und das Wohl der Hunde ging und darum, dass es irgendwie sich der Prozess des Umgangs der Mensch-Hund-Beziehung in eine positive Richtung weiterentwickelt und dass ihr da auch mit eurem Podcast seit 2 Jahren, Glückwunsch übrigens zum Jubiläum, dass ihr diesen Prozess in so einer guten Richtung vorantreibt. Das hat jetzt erstmal nichts mit Epigenetik zu tun, aber es ist genau das Gleiche auf einer anderen Ebene, wie sich Leben und Beziehung zwischen Hund und Mensch weiterentwickelt. Nämlich nicht, indem irgendjemand Macht über jemand anderen ausübt und er meint, ihm dominieren zu wollen, sondern indem man begreift, dass man auf Augenhöhe kommuniziert, dass jede Person oder auch jedes Tier was beitragen kann und dass man den Prozess nur gemeinsam durch aller Beiträge in eine vernünftige Richtung weiterentwickelt. So funktioniert Biologie, weil es dann eben ein hochgradig systemischer, komplexer Prozess ist, der eben keinen Anfang und kein Ende hat, sondern der sich immer als System gemeinsam weiterentwickelt. Und wenn man Epigenetik verstanden hat und gesehen hat, dass Epigenetik eben nicht heißt, ich schalte ein gutes Gen an und ein schlechtes Gen aus, sondern ich verändere hochkomplexe Genregulationsmuster in hochkomplexen Organsystemen und Zellsystemen und Geweben, also ich verändere Hunderttausende von Parametern gleichzeitig, die alle miteinander zusammenhängen. Und kann das dank epigenetischer Strukturen an einigen Stellen vielleicht messen und erfassen. Wenn ich so Be Epigenetik begriffen habe, dann bin ich auf einer nächsten Ebene, nämlich der sogenannten Systembiologie, und betrachte Biologie und Leben nur noch als System. Und tut mir leid, dass ich jetzt wieder so ins Dozieren gekommen bin. Ich wollte ja nur ein kurzes Schlusswort machen.
Alles gut.
Aber ich fand den Gedanken gerade so schön. Und also wir sind ein System in diesem Podcast. Ihr bildet Systeme mit euren Hunden, aber ihr seid ja zusammen mit anderen Trainierenden von Hunden, mit anderen Hundehaltenden, mit den Züchtenden der Hunde bildet ihr auch ein System. Und diese Systeme verändern sich als Ganze in eine bestimmte Richtung. Und die Epigenetik erlaubt euch nur einen Blick in dieses System hinein. Wie ein Biomarker, wie Fieber messen. Wenn ihr Fieber messt, wisst ihr auch nicht, was ihr für einen Infekt habt, aber ihr wisst, dass ihr da was ist, eine Entzündung. Und so ähnlich ist es auch. Und genau das haben wir heute gemacht und ich möchte euch motivieren, weiter damit zu machen. Mir hat das großen Spaß gemacht und die Epigenetik ist nur ein Vehikel und sie ist kein Coaching-Instrument. Und mein Buch ist kein Ratgeber, sondern er motiviert euch bei dem, was ihr tut, weiterzumachen und es auf diesem Weg weiterzumachen. Und die Epigenetik braucht ihr dafür eigentlich gar nicht, ne? Sondern was ihr braucht, ist das Verständnis, dass das Leben als Prozess funktioniert und über Generationen hinweg und in großen Systemen. Das lernt ihr aus der Epigenetik. Aber dann könnt ihr die Epigenetik auch wieder vergessen und dann einfach mit euren Hunden weiterarbeiten und das wäre eigentlich mein Schlusswort. Wenn ihr das begriffen habt, dann und so war ja unser Gespräch auch, dann sind wir alle auf einem guten Weg und euren Hunden geht es, glaube ich, ziemlich gut.
Vielen Dank, lieber Peter Spork. Den Link zu ihm und seinen Veröffentlichungen, wie die Epigenetik des Hundes, haben wir dir in den Shownotes verlinkt. Und da findest du auch den Kontakt zu den Trainerinnen sowie den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und natürlich freuen wir uns auch über jede Weiterempfehlung. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Und mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.